3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wieder soweit.Und Flow mit zu viel Zeit. Hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Buketto, dem Anime-Podcast. Hier spricht Gabba, so wie immer, und auch neben mir sitzt wie immer heute auch Flo.
Jo, wir haben ja schon in der letzten Folge angeteasert, dass wir noch eine extra Zombie-Folge machen wollten, und das hört ihr jetzt.
Ja, das wird halt das Ende unserer Horrorreihe erstmal für eine Weile sein. Wir fanden es halt witzig, den Oktober ordentlich voll zu machen. Ihr habt jetzt ja schon Doppelfolge Vampire gehört, dann noch die Trash-Horror-Folge und jetzt die Zombie-Folge. Auf die habe ich mich besonders gefreut, kann ich schon mal vorwegnehmen, weil dieses Mal haben wir sehr nice Sachen. Und ich würde erstmal, bevor wir mit dem ersten Anime anfangen, ich frage, was für Zombies findest du eigentlich am besten? So allgemeinen Medien, ob es jetzt Spiele, Film, Anime ist?
Ich mag die langsamen. Okay. Also schon nicht, dass sie eine Schnecke sind, aber halt normale Gehgeschwindigkeit. Weil bei so richtig schnellen 28 Days Later oder so, da hast du eigentlich kaum eine Chance.
Ja, das denke ich mir. Da denke ich mir immer, bei schnellen gebe ich mir direkt die Kugel, beim anderen versuche ich so cool rumzustylen. So.
Das Gute bei so Zombie-Filmen ist ja auch immer mit zu überlegen, wie würde ich jetzt mich verbarrikadieren oder wie würde ich die Situation lösen, und das ist bei schnellen halt meistens haben die dann nur Plot-Armor oder sind sehr gut ausgestattet.
Da denke ich mir halt auch, ich mag am liebsten eigentlich, wenn es so eine Mischung ist, wenn es in dem Universum gibt, hauptsächlich langsame, aber jetzt nicht, die haben manchmal Superkräfte oder so, sondern nur, manche sind einfach körperlich noch fitter. Vielleicht waren die vorher Sportler und können da, keine Ahnung, irgendwie sowas. Was ich aber nicht so logisch finde, oft bei so rennenden Zombies und so, Zombies haben ja keine Reflexe meistens. Das heißt, ich fall am Tag 20 Mal fast auf die Fresse. Und ich bin noch am Leben. Weil mein Fallreflex oder so, der funktioniert noch, aber sonst würde ich hier nicht mehr sitzen.
Und genau deshalb immer, wenn man vor Zombies wegläuft durch den Wald, weil du kannst es ja besser ausgleichen, nur der Zombie fällt halt einfach irgendwann hin.
Ja, aber ich denke mir, ein Zombie, der den ganzen Tag rennt, ohne Stolperreflex, der muss doch sich den ganzen Tag die Beine brechen. Das ist immer mein Gedanke, wenn ich rennende Zombies sehe. Ich würde niemals rennen, wenn ich keinen Stolperreflex hätte.
Die Rennenden können das ja ganz gut steuern. Das sind ja die Langsamen, die halt so nach vorne trotten.
Ja, das ist halt so eine Sache. Und der na gut, das ist eh bei Zombies eine Frage. Sagen wir, die haben Solarantrieb. Die sind ja meistens draußen so. Wenn die Solarantrieb haben, dann brauchen aber die rennenden Zombies, die müssen eigentlich müssten sie nackt sein oder so, damit sie mehr Körperfläche haben für die Sonnenenergie. Ist jetzt Spaß mit der Solarenergie. Aber das frage ich mich immer. Da ist halt dieses Kaloriendefizit, was sie haben, was halt so ein bisschen durch Zombie-Apokalypse, ja, ist halt ein Virus. Das wird noch unlogischer. Da wird die, ich weiß, bei Zombie-Apokalypse muss man vielleicht nämlich mit Logik anfangen, aber ich weiß nicht. Das hat für mich so der Levels to the Game.
Ja, ja. Die sind alle auf Mountain Dew aufgepusht.
Ja, das fand ich. Ich mag, wie gesagt, so eine Mischung. Du magst langsame. Können wir mal gucken, was wir heute haben? Willst du vielleicht mit dem ersten gleich anfangen?
Ja, wo wir gerade bei leuchtenden Zombies sind. Wir haben uns erstmal für einen entschieden, den man auf jeden Fall gehört hat, der irgendwie auch als Shingeki-Killer, glaube ich, damals so ein bisschen betitelt wurde. Und der ist von 2016, heißt Cabaneri of the Iron Fortress. Und das Ganze gibt's auf Crunchyroll. Und auf Netflix gibt's noch einen Film. Genau, und der Grundplot ist Japan in der Edo-Zeit. Aber mit Steampunk-Elementen, das heißt, die Leute haben so Druckluftgewehr wie bei Metro, würde ich es am ehesten vergleichen. Hinten immer so ein Kompressor auf dem Rücken, und damit werden dann verschiedene Steam-Gadgets angetrieben. Und ja, es ist eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Die Zombies sind so, ja, schnell laufende Zombies. Und ich finde auch so ein bisschen Richtung Neo-Gegner, die halt so eine Art Kern haben, der leuchtet. Und wenn man den trifft, dann sind die halt tot. Und diese Zombies haben halt die Menschen in die Städte getrieben. Und die Städte sind verbunden mit Zügen. Und wir verfolgen jetzt einen von diesen Zügen. Das sind verschiedene Festungen, die haben halt Titel. Und wir verfolgen halt die Iron Fortress. Genau. Und dann geht es eigentlich darum, wie ein junger Mechaniker immer an den Zombies geforscht hat und dann eine Art Mittel findet, wie man dem Virus ein Schnippchen schlägt und dann selber das überlebt. Mit Nebeneffekten, die er dann halt herausfindet innerhalb der Story.
Ja, ich wollte vielleicht noch ein bisschen ergänzen an dem einen oder anderen Punkt. Also erstmal fand ich es witzig in der Serie, wie am Anfang gesagt wird, ja, die Menschheit wurde zurückgedrängt, es gibt nur noch, ich habe das nicht mit Städten, am Anfang wurde, glaube ich, gesagt, die leben nur noch so auf so Bahnhöfen.
Ja, die nennen die Städte so, ja.
So, und da gibt es halt diese Züge, diese fetten Festungen, die rumfahren, und man muss erstmal sagen, das sind ultimative Rennzombies. Da gehen wir nachher noch auf ein, also das ist wirklich das Mega-Stress-Level an Zombie könnte nicht höher sein als in Cabaneri.
Die aggressive Ameisen.
Ja, also das ist wirklich unangenehm. Und was ich aber so witzig fand, das ist ja so ein Steampunk-Setting. Da sind Züge, die haben alle so eine Dampfwaffen, auch überall sind es irgendwelche Zahnräder, die du und irgendwelche Ventile, die du drehst, wo Dampf rauskommt und so. Und wer hat in dieser Welt natürlich das Sagen? Samurai-Adel. Da musste ich so lachen. Und ich muss dazu sagen, Cabaneri ist für mich auch ein Rewatch. Ich habe den damals, als er rauskam, wöchentlich gesehen. Und ich hatte ihn schlechter in Erinnerung, kann ich schon mal gleich, allein das Setting hier mit den ganzen Steampunk-Elementen, dachte ich, ey, krass.
Das hat mir nämlich auch sehr gut gefallen, ja, das dachte ich auch. Wie gesagt, auch gerade wenn man so Crafting-Games gezockt hat und die Haptik von den Waffen und auch die Kampfanimationen, die waren alle sehr gut.
Ja. Und was ich noch zu den Zombies sagen wollte, wird halt auch, am Anfang ist das Problem, die haben so um ihr Herz, was zerschossen werden kann oder kaputt gemacht werden kann, haben die so eine Schutzhaut, wird erklärt, die so wie Metall ist. Und deren Waffen haben die ganze Zeit Probleme, da überhaupt Schaden anzurichten. Woran der Hauptcharakter natürlich in Folge 1 forscht. Als MacGyver-mäßiger, so ein bisschen.
Das trifft's ganz gut, ja.
Ja, und das kann man ja schon mal spoilern, Folge 1. Das müssen wir, glaube ich, um über die Serie zu reden. Und auch um den Titel Cabaneri überhaupt zu erklären. Der irgendwann natürlich, die erste Stadt, die wir kennenlernen, wird angegriffen. Da geht natürlich was schief. Ich glaube, es war ein Zug mit Zombies. Ein
Zug voller Zombies wird aus Versehen in den Bahnhof gelassen.
Genau. Und da ist dann so, der Hauptcharakter wird gebissen und schafft es, sich selber so ein bisschen mit sich selber so die Luft abschnüren durch den Hals.
Ja, genau. Also in dem Moment, wo das Virus sich ausbreitet, schnürt er die Hauptarterie am Kopf ab und das verhindert halt, dass sein Gehirn übernommen wird.
Genau. Und dadurch wird er so halb Zombie, halb Mensch. Also behält sein Bewusstsein und alles, aber sein Körper wird zum Zombie und er wird halt, Zombies sind in dieser Welt auch stärker als normale Menschen und nicht schwächer oder so.
Ja, genau.
Das heißt, er wird jetzt ein bisschen zum Superheld, Powerman.
Eigentlich so ein bisschen auch wie Blade, würde ich sagen.
Ja.
So halb und jagt jetzt aber seinesgleichen, wenn du so willst.
Ja, genau. Und dann geht's halt natürlich damit los, die erste Stadt fällt, dann lernt man verschiedene Charaktere kennen, kann man ja auch ein bisschen auf einen, er hat einen besten Freund, mit dem forscht er mal ein bisschen rum. Der ist so ein bisschen das Comic Relief die ganze Zeit.
Genau, so ein Mechaniker, Schmiedekumpel.
Dann die erste Stadt hast du natürlich auch einen Samurai-Fürsten. Und als der ist, reden wir nicht mehr über ihn. Rest in Peace. Und dann geht seine Tochter los. Einer der weiblichen Hauptcharaktere, die dann die Führung übernehmen muss.
Genau, zusammen mit ihrem Bodyguard und noch ein paar im anderen Hofstaat.
Ja, und der Bodyguard ist halt Classic Samurai. Also jetzt haben wir Hauptcharakter seinen besten Freund, sie und einen besten und ihren Samurai. Und dann gibt es noch ein anderes Halb-Zombie, Halb-Menschen-Girl, was introduced wird. Und damit haben wir eigentlich unsere Hauptcharaktere dann zusammen. Und sie ist halt so ein bisschen cocky, so immer so ein bisschen frech und halt overstylo.
Ja, sie spielt zum Beispiel dieses Ballspiel mit diesem Holzstäbchen, wo man dann das auf verschiedene Positionen machen kann und stylt dann damit halt so die Zombies weg.
Ja.
Das ist eigentlich so die Introduction, mehr weiß man am Anfang eigentlich auch gar nicht über sie.
Ja, und die wollen dann halt natürlich, weil die Stadt gefallen ist, wollen die dann weiter. Und das kann man eigentlich erstmal zum Grundplot erzählen, was da so passiert. Erstmal muss ich sagen, das haben wir schon gesagt, dass ich das Setting super nice finde. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und ich fand auch, wie die Kämpfe animiert waren, gerade das Girl, von dem ich gerade erzählt habe, oder auch der Samurai, deren Kämpfe sehen super nice aus. Und ich war voll positiv überrascht.
Und ich weiß auch, wo dieser Shingeki-Vergleich herkommt, weil die Waffen, die haben halt meistens Dual-Wielding, dann irgendeine Leine für diese Kompressoren, also hinten auch wieder was auf dem Rücken. Und wenn die halt durch die Luft flicken, dann sieht das halt einfach auf dem Bild aus wie bei Shingeki so.
Ja, und vor allem auch dieses Eingesperrte auf die Menschheit hat sich, wird von außen in Gebiete eingepfercht, quasi wie Vieh oder so. Ist ja in Attack on Titan ganz ähnlich. Obwohl jetzt in Attack on Titan noch ein bisschen mieser ist.
Die sind die Stakes anders.
Das muss ich auch mal sagen. Am Anfang, als diese Stadt gefallen ist und das alles so katastrophal geredet wurde, dachte ich, oh nein, wo wollen sie ihn jetzt hin? Und wir lernen im Anime, in die nächste Stadt und in die nächste Stadt und in die nächste Stadt und in die nächste Stadt. Und man denkt so, ist diese Zombie-Apokalypse überhaupt so schlimm? Also es gibt irgendwie ganz schön viele Städte. Aber ist denn auch so ein bisschen, das kann man schon mal sagen, wie das Conan-Phänomen. Egal, wo unsere Hauptcharaktere landen, der Zombie-Angriff ist nicht weit.
Ja, aus verschiedensten Gründen.
Ja.
Aber, ja, ich weiß nicht, du hast das in der Serienform geguckt, ne?
Ach, hast du die Recap-Filme
geguckt? Ja, genau, weil ich habe auch extra vorher geguckt, ob es da weniger oder mehr Szenen sind. Es sind wohl ein paar mehr Szenen, aber auch nicht so viele. Also hast jetzt nichts verpasst. Und es ist halt aufgeteilt in so zwei Filme für die Staffel. Und der andere Film ist ja eh extra, aber der ging halt ungefähr bis zu dem Kran. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was ich meine. Und ich glaube, so kann man, glaube ich, auch die zwei Phasen so der Staffel ganz gut bereden. Also wir sind jetzt halt in der ersten, die sind halt losgefahren, unterwegs. Und haben halt hier und da Probleme. Und irgendwann kommen sie halt in so eine Mine, wo ein Kran umgestürzt ist. Und da wollte sie eigentlich durch, als Abkürzung.
War die Mine das, wo denn diese Zombie-Kolonie das erste Mal
getan hat?
Ja, ich würde noch, vorher würde ich vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen an der Welt. Die habe ich noch ganz cool gefunden. Ich fand am Anfang ganz cool, da wurde gezeigt, wie die Züge putzen, nachdem die so durch 1000 Zombies durchgefahren sind.
Ich fand das eh ganz geil. Die haben sich halt auch ein bisschen Zeit genommen, am Anfang das in den Bahnhof zu zeigen, die ganzen Prozedere. Ja, wie wird man in Quarantäne ausgesiebt? Okay, hier als erstmal in die Schleuse, dann 3 Tage warten und so weiter. Ja. Dann parallel dazu direkt so eine Putzcrew, wieder bei der Formel 1 Boxen.
Da würde ich auch drauf eingehen, das finde ich gut, dass du ansprichst. Die Leute, die gebissen wurden und man sieht, du wirst ein Zombie, denen wird so ein Sprengkörper gegeben für ihr Herz, dass sie sich das platzieren können und sich selbst umbringen können in Ehre.
Samurai-Style.
Ja. Passt auch zu Samurai, aber ich finde witzig, dass sie es so mit kleinen gezielten Sprengkörpern machen, als würde irgendwie so ein SEK-Team oder so eine Tür aufsprengen, wo sie jetzt einen Zugriff haben. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, jetzt können wir mal drauf eingehen, wie es so weitergeht. Wir können mal drauf eingehen, diese Mine, die haben, da ist so ein Nest von Zombies und das wollen die so ein bisschen ausräuchern. Da kommen die Szenen, wo das erste Mal mit Cabaneri so meine Probleme losgehen.
Geht mir ähnlich.
Vorher fand ich sehr geil, so dieser Kampf Mann gegen Zombie. Und jetzt kommt das Element, das kennt ihr vielleicht von World War Z. Von da kenne ich das vor allem, vom Realfilm mit Brad Pitt. Wenn Zombies so wie so eine wie so eine Masse wären.
Wie Sandman, so eine Ameisenkolonie aus Zombies, die irgendwas formen.
Ja, die halten sich wie so eine Cheerleader-Pyramide fest und so wie Wellen oder so bewegen die sich über eine Wand oder so ein Kram. Und das finde ich ganz furchtbar. Und ich habe mich gefragt, warum finde ich das so furchtbar? Und ich glaube, das ist exakt der Grund. Es ist nicht mehr greifbar. Wir können uns vorstellen, wenn da in der Serie oder im Anime ein Charakter gegen einen Zombie 1 gegen 1 kämpft, die Intensität, können uns vorstellen, wie ist es, wenn der in dein Gesicht sabbert, wenn er schon halb an deinem Knochen nagt und so. Die Zombie-Kolonie, die irgendwie 30 Meter hoch ist und irgendwelche Wände zerkloppt, die ist für uns nicht greifbar.
Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass sie das wegen dem Zug auch gemacht haben, weil die haben ja auch so Kanonen drauf und innerhalb dieses Bahnhofs looten die auch noch eine größere Kanone, dass sie sich dann halt irgendwie dachten, okay, dann brauchen wir halt natürlich auch einen Gegner für den Zug, aber ich finde, da delivert dann halt der Zugkampf nicht so, weil ich habe mich schon gefreut, ich dachte, okay, die müssen jetzt übelst den Quest machen für diese Riesenkanone und jetzt geht die ab, aber dann...
Obwohl man sagen muss, es gibt innerhalb des Zuges einen Kampf, den fand ich sehr geil.
Wollte ich gerade sagen, weil davor gibt es nämlich dieses klassische... Jetzt gibt es einen Alpha-Zombie oder irgendeine krassere Mutation oder so. Wie bei Resident Evil kennt man ja auch.
Oder Left 4 Dead oder so.
Genau. Und da war dann halt so ein Schwertkämpfer, der übelst abgegangen ist auf der Zombie-Seite. Und da mussten die Leute dann halt auch wieder andere Taktiken fahren. Und dann war es so ein Hin und Her im Zug. Und gleichzeitig musste man sich halt von hinten nach vorne, eigentlich wie bei Snowpiercer, durch den Zug vorkämpfen.
Ja, ich fand das Gute halt, wie sie dann halt überlegt haben, wir brauchen mehr Kisten, wir müssen die
Zombies aufhalten. Ja, Ressourcenmanagement und so.
Das war halt das Coole, die Logistik dahinter.
So kleine Probleme und die werden halt gelöst irgendwie.
Und irgendwann, ja, diese Riesen-Zombie-Kolonie ist dann halt nur so eine riesige schwarze Masse irgendwie, wo sie mit Kanonen draufschießen, bis die in sich zusammenfällt. da hast du überhaupt kein Gefühl, was das gerade für ein Kampf ist, der entsteht. Und da gibt es später halt auch noch, das will ich jetzt nicht spoilern, aber da gibt es auch Erklärungen, wie diese Kolonien entstehen. Und das ist auch ganz hanebüchen. Muss ich sagen, also ich mag schon diese Kolonien nicht, aber die Erklärung, wie die entstehen, mag ich noch weniger.
Das kommen ja auch in der zweiten Hälfte dann.
Ja, da kann man ja drauf eingehen. Das ist auch, also jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler-Part, da kommen natürlich das super krasse Zombie-Killer-Squad, was denn vielleicht doch nicht so korrekt ist.
Ja, das ist so der Punkt. Also ich habe ja bis zu diesem Kran geguckt. Dann war dieses Monster und dachte ich, okay, für den Zug jetzt, mal gucken, was sie daraus machen. Bis dahin hat es mir halt eigentlich gut gefallen, so, war ich hyped. Hm. Und dann kam Season 2, die sind in dem Safe Haven, Safe Zone, machen erstmal so ein Fest und dann wird halt von diesem mysteriösen Mädchen irgendwie der Bruder introduced und der ist halt der ultra krasse Squad-Leader und tötet die ganze Zeit Zombies draußen und es sieht aus wie so, weiß nicht, Sephiroth auf Wish bestellt. Hat so eine lange Haare und hat so ein Riesenschwert.
Ich hatte so Byakuya-Vibe, so ein bisschen so, er hat auch pinke Haare wie das Schwert von Byakuya.
Ja, und alle denken natürlich am Anfang, oh, er ist der krasseste. Aber Spoiler, er ist halt natürlich der Oberbösewicht. Was man halt sofort gesehen hat, als er introduced wurde. So. Das war überhaupt gar keine Frage.
Ja, ich fand, das ist eh das Problem, dass es denn in der zweiten Hälfte des Anime eher um der Kampf gegen die bösen Menschen geht, als gegen die Zombies und die sind nur so nebenbei. Das wird auch immer weniger wichtig. Am Anfang ist es, wie kämpfen wir uns vom Zug Meter für Meter voran. Da muss ein ganzes Team dran arbeiten und überlegen, wie sie sich aufbauen, wie sie sich strukturieren. Später ist es so, der Held landet irgendwie in einer Stadt, die komplett mit Zombies überrannt ist und er kämpft sich einfach durch bis zu dem Bösewicht. Und dann nebenbei ist auch noch der Samurai da, der hat sich auch alleine komplett durchgekämpft. Und am Ende sind die Zombies gefühlt überhaupt keine Bedrohung mehr, nur denn diese Riesenkolonie ist dann die Bedrohung. Und das ist, finde ich, ganz schwach. Ich finde so, das ist dann auch diese in der Zombie-Apokalypse, in anderen Filmen und Serien, finde ich, ist das nicht so wichtig. Aber gerade in Zombie-Apokalypse kannst du die Charaktere nicht auf der Map quasi teleportieren lassen. Das ist übelst lazy.
Hm.
Und das funktioniert nicht, weil da ist ja der Weg, ist ja das Ziel in der Zombie-Apokalypse. Wie komm ich von A nach B, wenn da 1000 Zombies dazwischen sind? Wie lenke ich die ab? Wie umgehe ich die? Vielleicht auch, wie habe ich eine Option, mich durchzukämpfen? Aber dass es die ganze Zeit ignoriert wird, der Charakter ist jetzt da, der Charakter ist jetzt da, der Charakter ist jetzt da. Dadurch kam mir das ultra gerusht vor, dieses Ende. Auch so wie, die haben noch 10 Stichpunkte, das müssen wir jetzt in 6 Folgen reinkriegen. Wie machen wir das jetzt?
So kam mir das. Wir müssen schon über das Ende reden, ja, okay.
Allgemein, das eigentlich ist die zweite Hälfte.
Ich finde halt allgemein, auch die Motivation von dem Bösewicht ist einfach nur, alles zu zerstören im Endeffekt.
Ja,
also du hast überhaupt gar keine Berührungspunkte mit ihm. Er ist übelst obvious Bösewicht überhaupt.
Ja.
Und dann geht es aber die ganze Zeit um ihn. Und das ist halt schade.
Und die wichtigste Ressource in jeder Zombie-Apokalypse sind Menschen. Und dir dann zu denken, nee, ich will jetzt alle Menschen töten, das ist ja das Sinnlose. Was machst du am Ende?
Ja.
So, das ist einfach komplett, das ist so richtig, wenn ich hasse es, wenn Bösewichte einfach böse sind und böse sein. Er wird so gezeigt, er wurde einmal von seinem Vater geschlagen. Darum will er jetzt die ganze Menschheit töten. What the fuck? Also, der hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und wie gesagt, dieser Endkampf war übelst lame. Also, wenn man am Anfang die Kämpfe gesehen hat, wie der Samurai abgeht, wie die am Anfang gegen die einzelnen Zombies kämpfen, dachte man sich, wow, was für ein geiler Anime.
Ja.
Und dann in der zweiten Hälfte dachte man sich, was ist denn das jetzt? So, es fühlt sich richtig an wie, am Anfang hatten sie Zeit zum Vorproduzieren oder so und die zweite Hälfte haben sie dann so unter Druck schnell mit zu viel Material. Ist, glaube ich, eine der gerushtesten Enden, die ich jemals gesehen habe.
Und auch so klassisch, 3 Akte, keine Überraschung.
Ja, und alles wird, am Ende wird alles über Liebe und Emotionen geregelt.
Ja, und dann gibt es natürlich auch genau so viel Gegengiftdosen, wie es genau aufgeht und
Auch sowas, dann wird auch sowas gesagt, ja, wenn der eine Charakter sich so eine Spritze setzt, dann stirbt er zu 100%, aber kann noch helfen. Und natürlich stirbt der Charakter nicht. Wird auch nicht so richtig erklärt.
Naja, er hat halt genau noch eine Viole der andere gehabt und die hat er dann benutzt, so.
Ja, aber, ja, das war, also das Ende war ganz schlimm. Also muss man mal sagen, ich am Anfang hätte ich gesagt, sogar gefühlt so 8 oder 9 von 10 hätte ich am, ich gebe mir nicht immer Bewertung, aber es war so mein inneres Bauchgefühl, richtig geil.
Ja, wie gesagt, ich war halt auch halb so ab der Hälfte, also bis zur Hälfte und dann.
Und dann kamen nur noch riesige Zombie-Kolonien und der Edgelord-Bruder, der auf 100 Meter Entfernung der Bösewicht ist, das hat mir nicht mehr gefallen. Und
auch dieser relativ coole Charakter mit dem, der hat ja ein Piratenbein und so einen Gehstock noch gehabt, da dachte ich, okay, jetzt noch so ein Shady Informant. Der wird interessant, aber nee, aus dem wird halt auch nicht viel.
Ja. ich frage mich halt bei sowas immer, kann man sowas empfehlen? Das finde ich immer ist die schwierige Frage, wenn man sagen kann, die erste Hälfte ist nice und dann ist es halt leider nicht mehr so nice.
Ach, ich glaube schon.
Ich glaube.
Aber man sollte halt wissen, worauf man sich einlässt vielleicht.
Ich muss sagen, da können wir vielleicht überleiten gleich zum Film. Der kam 3 Jahre später raus. Den gibt es bei Netflix. Etwas über eine Stunde.
Genau.
Und durch den habe ich damals nicht gesehen. Also ich hatte es ja damals wöchentlich gesehen, wusste gar nicht, dass es einen Film gibt. Und der fühlt sich wie das persönlichere Ende an. Also ich würde sagen, wenn man Cabaneri guckt, 100% muss man das mit dem Film gucken.
Ja, der geht halt auch nicht lang.
Und ich finde, der hat für mich im Nachhinein das schlechte Ende von Cabaneri aufgewertet, weil das ein Ende hat, was sich nicht so gerusht angefühlt hat. Und dadurch hat, wir können gleich auf den Film auch eingehen, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen, durch den Film bin ich persönlicher mit der Originalserie rausgegangen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Also ein bisschen schon.
So. Ja, auf den Film können wir ja mal eingehen. Da geht's halt darum, jetzt, sie haben Alice besiegt, aber die nächste Stadt ist down und sie wollen jetzt gerne, so weil das der Traum von einer Charakter ist, die wollen jetzt Reisbauern werden.
Genau, ihr Lebensstil ist jetzt quasi ganz viel Reis zu essen, ja, weil ihr Name das auch irgendwie hat.
Ist auch gut, die Jugend will eigentlich keine Landwirtschaft betreiben, in Cabaneri schon. Die haben richtig Bock auf Reisfelder. Jetzt Problem, die haben keine Samen. Jetzt denken sie, okay, da gibt es natürlich auch einen Bahnhof, da kriegen sie sowas. Darum wollen sie da hinfahren, aber da irgendwo wird der Zug blockiert.
Genau, das Problem ist, da ist ein riesiges Schloss und das ist irgendwie unter einer riesigen Schutzschicht und dadurch hat sich die Umgebung so ein bisschen geändert und manche Gleise sind gesperrt. Und 2 andere Fraktionen von dieser Allianz, nenne ich sie jetzt einfach mal, von diesen Zugfahrern, die wollen dann jetzt eine Militäroperation starten, um dieses Schloss halt zu befreien von dem Plug. Und die helfen dann natürlich mit.
Ja, dieses Schloss und dieser ganze Berg, wo das Schloss steht, sind halt so von so einer schwarzen, wabernden Masse, so wie man das aus Videospielen, wenn schlecht schlechtes Leveldesign und alles gleich aussieht.
Und Schnee.
Ja, wo es gemacht und da wurde halt gezeigt, früher gab es da so einen übelsten Samurai-Herrscher. Und das wird halt auch schon geteased in den ersten Minuten. Vielleicht überlebt er als Cabaneri genauso wie unser Hauptcharakter.
Ja, das war ja auch direkt beim Teaser schon.
Das war auch direkt in der ersten Szene geteased. Das ist jetzt nicht also so
keine Spoiler. Überraschung.
Und dann allerdings für die Charaktere nachvollziehbar, aber für den Zuschauer ist es dann ein bisschen lame, dass die ganze Zeit gesagt wird, die Cabaneri hier bewegen sich anders, als hätten sie Strategie, als wären die kontrolliert von irgendwem.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Dieses schon wieder dasselbe Problem, oh, ich bin ja ein Zombie, aber keiner glaubt mir. Das, was man eigentlich in der Grundstaffel schon abgearbeitet hat, ist jetzt einfach wieder, ja, bei einem Film, der eine Stunde geht, so 20 Minuten.
Hätte ich mir gewünscht, dass sie nicht einfach direkt vorwegnehmen, wer der Bösewicht ist
und ja, das kommt noch dazu.
Wer die Zombies kontrolliert. Dadurch, dass das in der allerersten Szene gezeigt wird, da hat man ja null Gedanken, wie könnte das sein, dass die kontrolliert werden? Entwickeln die sich vielleicht von selbst weiter? Haben die sowas wie einen Superbrain-Zombie, der den Anweisungen gibt? Wie funktioniert das? Hattest du nicht diese Fragestellung wegen des Films? Du wusstest, ach ja, es war dieser Samurai-Zombie-Dude.
Ja.
So, was ich aber sagen muss, dieser Film sieht super geil aus.
Fand ich auch.
Ich fand es da auch noch mal viel besser. Ist natürlich klar, ist ein Film, hat mehr Budget, ist auch ein bisschen später produziert worden. Aber es sah so viel besser aus als die Originalserie.
Gerade auch, wenn dieser Lord da noch mal abgeht mit seinem Snipergewehr, dachte ich mir, nice, der hat auf jeden Fall Quick Reload als Perk.
Es gab auch so eine sehr geile Szene, da gab es so einen sehr massiven Zombie, der auf 4 Beinen gecrawlt ist und an Wänden lang gelaufen ist.
Ah ja, der erste Zwischenboss.
Und den fand ich auch ziemlich cool.
auch ein guter Wrestler.
Und auch direkt die erste Szene ist so eine kleine Militäroperation, wie sie die ersten Gleise befreien, um da mit ihrem Zug voranzukommen, wo alle mal so ein bisschen gezeigt werden, wie die wir kennen, wie die da jetzt Leute killen. Oder Zombies, keine Leute, sorry. wie die Zombies killen. Und das hatte schon Style. Und ich wusste gar nicht, dass mir Charaktere am Herzen liegen, bis ich den Film gesehen habe und mich dann gefreut habe, die wiederzusehen. Ich finde, das kann manchmal so gehen. Ja, und was sagt man da ansonsten? Ich bin erstmal, eine Sache, wo ich sagen musste, wo ich enttäuscht war, aber war die Screentime vom Samurai. Der war ja mein Lieblingscharakter in der Originalserie.
Ich fand ihn auch mit am besten.
Weil der war der Einzige, der übelst abgeht, ohne dass er halb Zombie ist und Superkräfte hat.
Ja, ich habe mich auch gefreut, als er sein Power-Up-Schwert bekommen hat.
Ja.
War gut.
Ja, also und vor allem dieser Film, diese ganze Story mit dem Samurai und dem Schloss und so, ich finde schön, dass das nicht die Hauptstory irgendwie vom Film ist. Es geht eher um die zwischenzombischen Beziehungen von den zwei, vom männlichen und weiblichen Hauptcharakter, wie sie sich so ein bisschen annähern wollen, wie die aber auch so ein bisschen durchdrehen durch die Stimmen von dem Zombie-Lord da oder die Art und Weise, wie die beeinflusst werden, wo man sich auch denkt, ja, okay, da ist jetzt dieser Telepathen-Zombie-Lord und ihr werdet jetzt, weil ihr Halbzombies werdet, so ein bisschen verrückt.
Es gibt immer ein Störsignal.
Ja, da denkt man sich halt so als Zuschauer, das ist jetzt nicht so das Mysterium, warum die Zombies sich taktisch bewegen, ist nicht so das Mysterium. Warum deuten die an, dass das ein Mysterium ist, aber lassen dem Zuschauer komplett alles wissen die ganze Zeit. Das finde ich ist halt irgendwie schwierig. Dadurch fand ich es eher so, ja komm, jetzt kommt auch mal drauf. Kommt, jetzt werdet mal fertig. Ja, ja, ihr müsst da zum Berg hoch, genau. So, das war so mein Gefühl. Da fand ich das Zwischenmenschliche, wie sie ihm so ein Schmuckstück anfertigt und aber dann zu verlegen ist oder die Situation nicht passt, dass sie es ihm gibt und so. Das fand ich irgendwie ganz süß.
Und gleich am Anfang war das, genau.
Und das muss ich sagen, ganz am Ende gibt es so ein schönes Fest, wo alle zusammen tanzen.
Das habe ich mir auch geschrieben. Am Ende, alle tanzen schön.
Ja, und ich und da habe ich mir aufgeschrieben, ich wusste nicht, dass ich diesen Happy-End-Tanz brauchte, bis ich ihn gesehen habe. Weil das hat, dieses Ende war irgendwie versöhnlich und schön und es ist null alles geklärt, was die jetzt machen in Zukunft. Also es wäre alles offen gewesen für sonst wie viele Spin-Offs.
Sie haben halt auch noch keinen Reis gegessen, oder?
Sie haben noch keinen Reis, sie haben noch nicht mal die Samen jetzt.
Doch, sie hatten einmal, als sie sich so zurückzieht, gibt es eine Szene, wo sie an so einer Hydrokultur sitzt.
Ah, okay. Immerhin.
Dann sitzt sie halt sich zu den Reispflanzen, weil es sich halt daran erinnert.
Okay, ein paar Samen immerhin. Also Potenzial wäre da. Aber ich fand das Ende jetzt mit dem Film ganz schön. Also ich hätte gesagt, als ich nur die Serie kannte, hätte ich gesagt, guckt's vielleicht nicht. Aber jetzt mit dem Film sage ich, okay, kann man machen.
Ja, ja, jetzt wo dieser komische Antagonist weg ist, gibt's auch mal Platz für andere Sachen.
Ja, vielleicht auch an den Zombie of the Day, so eine Serie würde ich mir auch wünschen als Anime, weil wo jedes Mal ein anderer krass mutierter Zombie ist irgendwie. Aber auch irgendwie witzig mutiert. Aber das ist ja auch egal. Ich würde vielleicht jetzt mal zur nächsten Serie kommen. Über Kamen-Neri haben wir schon eine ganze Weile geredet. Die nächste Serie, da die hat Flori reingeguckt und ich habe die komplett durchgeguckt. Die Rede ist von Zombieland Saga. Die Serie ist von 2018, hat 24 Folgen in 2 Staffeln, könnt ihr auch komplett bei Crunchyroll gucken. Und ich finde, ich erkläre euch gleich den Plot. Das ist ein Plot, dafür gucke ich Anime. Damit man Leuten so eine bescheuerten Sachen erzählen kann.
Das ist so in der Kategorie Vending Machine.
Ja, und zwar, es geht darum, so ein Produzent/Manager belebt Zombie-Mädchen wieder, um die zur ultimativen Idol-Band zu machen, um die Stadt, aus der er kommt, finanziell zu retten.
Genau, er sucht sich aus bestimmten Musik-Eras verschiedene Musikerinnen, lebt die wieder und dann macht er daraus eine Band.
Ja, nicht nur Musikerin. Ich habe, wenn ich mich recht
erinnere, Musikkünstler, vielleicht im weiteren Sinne.
Einmal ist es eine Eura, das ist eine Prostituierte.
Die ist ich habe noch nicht alles gesehen.
Ja, die eine ist eine Eura oder eine Kurtisane halt, seit ein paar hundert Jahren schon tot. Die andere war Anführer von einer Yakuza, so Frauen-Biker-Gang. Die war eine Legende. Dann haben wir unsere Hauptcharakterin. Über die erfährt man eine ganze Weile in der Serie erstmal gar nichts. Dann haben wir noch das erste Idol, was es jemals gab. Und zu ihrer Zeit vor kurzem das berühmteste Idol aller Zeiten. Und das letzte ist eine Kinderschauspielerin.
Ja, genau. Und die Hauptcharakterin ist dann quasi der Fan, der jetzt mit denen aufeinander trifft.
Das hat aber auch eine Weile gedauert, bis ich mir das gemerkt habe. So. Und dann geht es eigentlich darum, ist ein Comedy-Anime auf jeden Fall, rein Comedy, wie der Manager versucht, diese Zombie-Idol zur größten Idol-Band zu machen, in ganz Saga, so heißt da die Stadt.
Die Stadt hieß so, ja. Ja, und er ist halt aber eher so Drill-Sergeant-mäßig unterwegs.
Er ist eh alles.
Ja.
Er ist nicht nur ihr Manager.
Er ist auch Produzent, Entertainer.
Er ist auch Choreograf.
Ja.
Er erklärt ihnen auch, wie die ihre Dance-Moves machen sollen, die ganze Zeit. Und er ist auch ihr Make-up-Artist. Und das ist nämlich das Krasseste. Es gibt nämlich eine Folge später, die hast du noch nicht gesehen, wo er keine Zeit hat, sie zu schminken und sie mal merken, wie schwer das ist. Weil er schminkt sie immer so, dass man nicht erkennt, dass sie Zombies sind.
Genau, damit sie auf der Bühne nicht auffallen.
Ja. Er heißt auch Kotaro Tatsumi. Ich schreibe mir selten Namen auf, aber ich fand ihn so cool, den wollte ich wissen. weil er ist schon sehr hart. Er ist wahrscheinlich der realistischste Idol-Manager, den wir je gesehen haben, weil andauernd, wenn die ihm widersprechen, gibt er denen erstmal eine Schelle. Also er schlägt andauernd die Mädels. Und das ist halt so ein bisschen das Humor-Element. Ich habe persönlich nicht verstanden, warum die Zombies sein müssen. bin ich ehrlich, das hat innerhalb, wenn man die Story weiterguckt über zwei Staffeln, es gibt immer mal den Gag, dass eine zerfällt.
Ja.
Oder und sie die wieder zusammensetzen.
Vielleicht haben sie einfach irgendwas gesucht, um es noch irgendwie auf eine andere Ebene zu heben. Und waren dann bei Zombies.
Ja, ich glaube, das war nur so, ja, noch ein Anime, das guckt keiner. Wo haben wir unseren
Kniff? Du brauchst halt einen Kniff.
Einen ja, Twist. Es sind Zombies. Aber so haben sie es auch in unsere Folge heute geschafft. Muss man ihn lassen. Ja, und ansonsten, was ist das für ein Anime? Es ist halt sehr, wie soll ich sagen, sehr ruhig. Also ich mag oft den Humor, ich muss oft mal schmunzeln, aber es gibt auch manchmal so, wo die dann so emotional übers Eilsein erzählen, reden und denn 10 Minuten lang passiert nichts. Und so eine Szene gibt es leider ganz oft und das ist ganz schön gestreckt. Ich glaube, das Problem ist, es gibt richtig geile Folgen. Es gibt so eine Folge von zum Beispiel der Yakuza-Anführerin, wo sie von ihrer
damaligen. Mit dem Rap-Battle?
Nee. Das ist, da lernt sie von ihrer damaligen besten Freundin aus der Biker-Gang die Tochter kennen, die jetzt die Biker-Gang übernommen hat und aber Probleme hat mit anderen Biker-Gangs und dann hilft sie der Tochter ihrer damaligen besten Freundin mit deren alten Biker-Gang, wie man so richtig einen auf Biker-Gang macht.
Das klingt gut.
Und das ist dann halt lustig, aber auch emotional. Und es gibt auch mit der Kinderschauspielerin, da gibt es eine Folge, wie vielleicht ihr Vater sie erkennt, weil die noch nicht so lange tot ist und dann übelst Fan von ihr wird und sagt, du siehst genauso aus wie meine Tochter. Und das sind dann so, das ist dann schon, da hat man schon so ein Kloß im Hals ein bisschen bei den Folgen. Aber.
Okay, ist aber auf jeden Fall am Anfang noch nicht abzusehen.
Nee, jeder kriegt gefühlt so eine Emotional-Folge auch noch. Aber dazwischen haben sie halt verschiedenste Jobs. Die können auch mal witzig sein. Mein Liebling ist, als sie mal für so eine Art japanisches KFC quasi, so sich in Hühnerkostümen so die ganze Zeit tanzen oder so. Und die haben, das ist halt der Gag an der Serie, die nehmen jeden Drecksjob an. Weil der Manager, die übelst,
ja.
Ihr müsst das machen, ihr müsst das machen.
Und dadurch springst du dann halt auch durch die Musikgenres oder irgendwelche anderen Sachen, die dann halt machen müssen.
Ja, es gibt zum Beispiel, es gibt auch später eine Folge, da überfährt er ein Mädchen, belebt die wieder und sagt, ey, willst du nicht Teil der Idol-Band sein? Das ist. ja, und was wollte ich noch sagen? Also erstmal wollte ich noch sagen, die Rap-Folge, die du vorhin angesprochen hast, ist, finde ich, wahrscheinlich die schlechteste Folge, weil dieser Rap-Song, also tut mir leid.
Hast du den auf beiden Sprachen geguckt?
Ich hab nur auf Deutsch geguckt. Ich habe ihn nur auf Deutsch geguckt, den Rap. Das finde ich auch sehr schade. In der ersten Staffel sind alle Songs, haben sie deutsche Songs eingesungen und ist auf Deutsch synchronisiert. Mhm. In der zweiten Staffel nicht. Das ist nur noch japanisch, original mit Untertiteln. Und ich schimpfe jetzt auf dem Rap-Song. Aber die anderen Songs sind Hits. Also wer die gesungen hat für Crunchyroll oder wer die deutsche Synchro gemacht hat, ich war großer Fan von den deutschsprachigen Idol-Songs, die so ein bisschen poppig waren und so. Nur die Rap-Folge über die
reden. Okay, war interessant, weil die ersten paar Folgen haben mir nicht so gefallen. Auch mit dem, gut, Metal ist jetzt nicht so meins. Ja. Das war, glaube ich, die erste. Dann dieser Rap. Und dann noch dieser Auftritt auf dem einen Platz, so ein Flashmob. Da war ich noch nicht so hyped. Aber du meinst, es geht dann später erst richtig los mit den fetten Auftritten.
Ja, sie haben natürlich nachher auch noch Konzerte. Dann kommen natürlich auch, ich hätte eine Bingo-Karte schreiben können, was für Plot-Twists noch kommen. Zum Beispiel, dass eine beliebter wird als die anderen und dann so ein bisschen
abgibt. Also innerhalb der Gruppe gibt es dann Streitigkeiten.
Ja, dann gibt's die Situation, eine andere Idol-Gruppe, die berühmteste von der Welt, fragt die eine aus der Idol-Gruppe, ey, du bist viel zu gut für deine Gruppe, komm doch zu uns. Oder das ist der Start von Staffel 2, kann man ja mal sagen. Sie sind komplett pleite. Weil sie hatten am Staffelfinale so ein geiles Konzert, wo man dachte, jetzt sind sie Stars. Es wird gesagt, dass in der Downtime zwischen Staffel 1 und 2 der Manager so ein großes Stadium gebucht hat, weil er dachte, sie sind jetzt Superstars, dass sie komplett pleite sind, weil sie übel Schulden haben, weil keiner gekommen ist, gefühlt. Da wird okay, gesagt, glaube ich, 500 Leute waren in einem 35.000-Mann-Stadion, was er ausgebucht hat. Und dann geht's die ersten Folgen, das ist auch wieder guter Humor und auch noch ein bisschen besser als Staffel 1. Dann geht zum Beispiel los, er ist jetzt depressiv und Alkoholiker. Und sie müssen ihn erstmal überzeugen, dass sie wieder neue Jobs machen und so. Und dann geht es in Staffel 2 erstmal ewig darum, dass sie ihre Schulden abbezahlen wieder und wieder unten bei den Drecksjobs anfangen müssen. Ja, und ich muss sagen.
Aber ist es dann so, dass man sich das nochmal anguckt, wenn die nochmal von null anfangen?
Ich find die zweite Staffel persönlich ein bisschen besser sogar als die erste.
Okay, das ist interessant.
Ich muss auch sagen, irgendwie fand ich, hat er auch ganz viel. Ich mochte die deutschen Songs, waren Staffel 1 lieber. Ich mochte selbst die komischen Tanzanimationen. Ich bin auch ehrlich, ich bin immer im Zimmer aufgestanden, hab so ein bisschen mitgetanzt. Ich hab immer, und nicht.
Good vibes.
Ich wollte einfach gucken, könnte ich auch ein Zombie-Idol-Mädchen sein? Und die Antwort ist, ja, ich könnte. So, die Dance, die sie gemacht haben, ich habe aber aufgeschrieben, sie sahen schon immer ein bisschen clunky aus. Es war jetzt nicht smooth
animiert. Naja, es ist halt oft auch so ein 3D, komisches 3D-Model, das ist dann ganz ein bisschen komisch.
Aber lieber ein bisschen clunky, als überhaupt nicht animiert, dass dann Standbilder kommen gefühlt und sie nur ein bisschen...
Ja, das muss man schon machen.
Und das haben sie wirklich gemacht. Und mir sind sie auch wirklich alle Girls fast ans Herz gewachsen, gerade der Manager, dadurch, dass man dann doch so viele Folgen mit denen geguckt hat.
Okay, naja, klingt für mich jetzt nach einer Serie, die halt ja auf der Laufzeit dann nach hinten nochmal gut anzieht.
Ja, ich habe auch ansonsten, ich habe auch noch ein paar Jobs mir aufgeschrieben, die ich ganz witzig fand. Einmal übernehmen die so eine Radioshow, dann machen sie Werbung, dann sind sie Vorband von so, stimmt, das war die Folge mit der großen Idol-Gruppe, wo sie dann die Vorband sind und das Ziel haben, wir müssen die Herzen der Leute mehr erreichen als die Band nach uns, dass die alle nur noch uns wollen. Und es gibt, ich wusste auch nicht, dass ich die Szene brauche, aber es gibt eine Folge, das eine Zombie-Mädchen hat ein Breakdance-Battle gegen einen Mann in einem Hühnermaskottchen-Anzug.
Ach so, das ist dann die KFC-Folge, die du meintest.
Nee, das ist noch eine spätere Folge.
Es gibt zwei, okay.
Da kennt man das Maskottchen, aber irgendwann hat sie so ein bisschen Her Day Off, wie die rumgeht, was sie den ganzen Tag macht. Und auf einmal landet die in so einem übelsten Breakdance-Battle. Und ich liebe die Szene, das ist meine Lieblingsszene aus der ganzen Serie, weil die viel zu lang ist. Die nehmen sich richtig Zeit. Dieses scheiß Breakdance-Battle geht bestimmt 2-3 Minuten.
Nice.
Und das hat sich so angefühlt für mich wie dieser Family-Guy-Gag, wenn Peter Griffin die ganze Zeit gegen dieses Huhn kämpft und der Kampf hört nicht auf und sie kloppen sich durch die ganze Stadt. Das
ist halt eine ganze Performance, die man dann sieht.
Und ich muss sagen, seitdem ist es bei mir so, jeder Kampf in jeder Disziplin gegen Huhn, was ausgesprochen lang ist, finde ich lustig. Habe ich festgestellt bei diesem Breakdance-Battle. Und ich habe festgestellt, ich will diese Konzertlichter aus Japan. Das sind keine Knicklichter, das sind so richtig so längliche Lampen.
Genau, ja.
Ich will unbedingt mal sowas haben.
Ich habe auch gehört, dass die Konzertkultur auch ein bisschen anders ist, dass man da eher als Zuschauer noch so einen kleinen Timetable hat, dass du weißt, wann du welche Formationen und so machen kannst mit diesen Glühstäbchen und dass es ein bisschen koordiniert ist auch. Also ein Zusammenspiel von Band und Fans quasi. Ja,
das finde ich cool. Ich finde es da merkt man, ich frage mich, wie Konzertkulturen auf der ganzen Welt sind, wahrscheinlich ganz anders und dann auch noch nach Genre in Ländern anders.
Ja.
Aber mein Fazit ist, ich will dieses Stäbchen. Und was ich auch als Fazit habe, ich kann erstmal zum Anime sagen, das ist ein schöner kleiner cozy Anime. Der Humor hat bei mir nicht so oft gezündet. Der Manager, höchstens jede Szene mit Manager war witzig. Aber die Zombie-Mädchen, dieser Humor untereinander, oh, mir fällt der Kopf ab, hahaha, hat für mich nicht funktioniert. Da fand ich die Folgen, die ein bisschen herzlicher waren und emotionaler, 10-mal besser. Die Songs fand ich ganz okay, die Tänze fand ich ganz okay. Ich war am Ende der zweiten Staffel, dachte ich mir aber, das spoiler ich schon mal, jetzt ist langsam alles durch. Jetzt zweite Staffel ging um dieses Comeback-Geschichte, da ging es um die anderen Idols, mit denen sie konkurrieren. Da habe ich mich gefragt, stimmt, dann gab es noch eine Umweltkatastrophe und sie haben so ein Benefizkonzert gemacht und haben dann der Welt beigebracht, egal was für ein Problem ihr habt, ihr braucht nur Idols, die auftreten und dann ist die Welt wieder schön und in Ordnung. Kawaii.
Das ist doch mal eine Botschaft.
So, und dann haben sie es mit diesem Konzert am Ende alles gelöst. Und ich dachte, okay, sie haben eigentlich jede Storyline für Idols durch, die mir in den Sinn kommt. Was passiert im letzten Shot von Staffel 2?
Cliffhanger.
Nee, schon Cliffhanger. Aber was denkst du, wenn Zombies nicht mehr reichen, was brauchen wir dann?
Vampire oder Werwölfe?
Nee, Aliens.
Okay.
Nachdem
immer noch ein Anime.
Nachdem ihr Benefizkonzert vorbei ist, sieht man geteased, wie Aliens auf der Erde landen. Und dann ist die Serie vorbei, die zweite Staffel. Viel Spaß mit Season 3. Und ich muss sagen, ich bin dabei. Also nach Season 2 war ich leicht gelangweilt, dachte mir, ja, jetzt habt ihr jeden Job gefühlt schon 2-mal gehabt. Aber jetzt haben wir Zombie-Idol-Mädchens, die als Vertreter der Erde wahrscheinlich mit Aliens
singen. Das Tor zur Galaxie ist geöffnet.
Das ist... Ich bin zufrieden. Also, damit haben sie mich bekommen. Wenn du wirklich bei einem Anime die ganze letzte Folge denkst, oh, noch eine Staffel gebe ich mir auf keinen Fall. Ein Shot, UFO, du, okay, I'm in. das ist eigentlich alles, was ich zu Zombieland-Saga sagen will. Wenn man so ein bisschen cozy Humor-Anime mag, wo nicht viel passiert und vielleicht Bock hat auf ein paar neue Idols. Hier K-Pop, Demon Hunter, das ist doch auch riesig groß. Da müssen wir auch noch reingucken. Oder du hast, glaube ich, schon gesehen.
Ich habe schon geguckt, ja.
Ich noch nicht. Aber wahrscheinlich für Leute, die da Bock bei hatten, die könnten wahrscheinlich auch Zombieland-Saga ganz gut gucken.
Ja, ich werde mir auf jeden Fall mal die Breakdance-Battle angucken mit den Hähnchen.
Ja, das kannst du auf jeden Fall mal machen. Okay, dann können wir mal weitermachen mit dem nächsten.
Genau, als nächstes haben wir uns rausgesucht von 2023, Som 100. Gibt's auf Crunchyroll, hat 12 Folgen bis jetzt. Und wir starten mit einem Protagonisten, Akira. der ist jetzt fertig mit der Uni und hat jetzt quasi den Einstieg so ins Berufsleben, hat seinen Traumjob quasi an der Angel und wird da auch eingestellt. Und ich schaue mit dem ersten Tag einfach, wie er da so anfängt. Und er merkt halt, es ist eine sehr familiäre Firma, alles cool, die Leute sind nett miteinander. Am Ende gehen sie dann noch halt auf, wie man das so macht am ersten Tag. Er wird introduced, alles lockere Atmosphäre.
Ja, machen die das jeden Tag.
Naja, pass auf. Und dann, kurz nachdem die Sauferei quasi vorbei ist und er sich denkt, oh, das war ein Tag, jetzt erstmal schön ausschlafen, ziehen die plötzlich alle ihre Ausweise wieder an und sagen, naja, okay, jetzt geht die nächste Schicht weiter. Und auf einmal gibt es einen Break, dass er jetzt in übelster Arbeitshölle gefangen ist und da quasi wie ein Zombie drinnen mal lochen muss.
Ja, da kann man auch drauf eingehen. Da werden ja so Sachen schon gesagt. Ich habe mir aufgeschrieben, alle machen durch, schlafen im Büro und ernähren sich von Koffein. Klingt wie ich auf dem Sofa, wenn ich mich auf die Podcast-Folge vorbereite. Bloß, ich gebe nicht damit an, wie viel Magengeschwüre ich schon habe von der Arbeit. Es wird halt ultra hart dargestellt. Auch das Mädel.
Alle Klischees vom Crunch oder schlechten Arbeitsbedingungen, ja, findet ihr da.
Auch denn so das Mädel, was am ersten Tag nett zu ihm war, wo er denkt, oh, ich habe mich verliebt.
Love
die, ist, die ist die Traumfrau für mich. Die fickt dann mit dem Chef im direkten Nebenraum, wo es alle hören.
Ja, und der Chef sowieso, Alter.
Ja, die, alle Chefs da sind auch richtig eklig und böse und so das übelste Klischee vom Arschloch-Chef. Alles, was man sich vorstellen kann, wie er die alle zusammenscheißt. Ich kann schon mal sagen, einmal in meinem Leben hat mein Chef mich angeschrien und da bin ich einfach gegangen. Also nicht von der Arbeit weg, ich bin einfach aus dem Raum gegangen. Ich frage mich, wie krass es ist, wenn sich so viele Leute als Gemeinschaft anschreien lassen. Das ist schon krass. Aber ich glaube wirklich, dass es diese Orte auch gibt auf der Welt.
Wegen dieser strikten Struktur dann,
ja, in der Hierarchie. So stelle ich mir Callcenter-Arbeiten vor, wenn ich ehrlich bin. So eigentlich genauso wie er da, so stelle ich mir Callcenters vor. Also nicht negativ, aber ich habe einmal nur in einem Callcenter gehalten und da wurden wir aber nicht angeschrien, aber er war auch so eine
schon immer Druck und ausklinken mit der Uhr und so.
Ja, und auch die Leute waren auch richtig schlecht drauf und haben auch so wie, ja, ich habe hier schon eine Panikattacke gehabt, ja, ganz normal.
Weißt, okay, alles klar.
Wo ich mir auch dachte, okay, krass, ich will hier auf jeden Fall nicht arbeiten. Über ein paar Probetage bin ich auch nicht geblieben. Ja, was man auch sagen muss zum Anime, der Hauptcharakter Akira ist halt in dieser Arbeitshölle gefangen und wünscht sich nur, dass es irgendwie zu Ende geht. Und ich finde es auch schon geil, wie die, also ich habe, es ist so ein VHS, entsättigte Farben, schwarz-weiß-mäßiger Filter die ganze Zeit.
Ja, der wird halt immer dunkler und farbentsättigter, je mehr er halt in diesem Trott ist.
Genau.
Und irgendwann ist er eigentlich wirklich wie ein Zombie und dann gibt es den nächsten Cut, dass halt die Zombie-Apokalypse plötzlich ausbricht, wirklich. Ja. Und die sind dann wieder ganz bunt.
Ja, naja, weil er realisiert dann, dass wenn Zombie-Apokalypse ist, er nicht mehr zur Arbeit gehen muss.
Genau, und arbeiten ist viel schlimmer als Zombies. Also denkt er, er hat jetzt einfach Urlaub für den Rest seines Lebens.
Und das ist, denn da kommt nämlich die visuelle Genialität dieses Anime raus. Denn Blut wird ganz oft nicht immer, aber meistens einfach mit bunten Farben dargestellt.
Wie beim Paintball so.
Genau, oder wie so Splatoon, so ein Videospiel, wo man mit Farbe schießt statt mit Kugeln. Und das heißt, diese Schwarz-Weiß-Welt wird aufgebrochen. Und man sieht dann, wie die Zombie-Apokalypse abgeht und alles ist bunt.
Ja, und das ist auch so ein Moment, wo er so rausschreit, gerade davor so eine Parcours-Szene hatte.
Ja.
Und dann explodiert halt alles in Farben und du bist jetzt in der Apokalypse.
Ja, es wird natürlich auch gesagt, was er früher als Hobby hatte. Und zwar war er Rugby-Spieler.
Genau, darum ist er halt übelst klein, aber sehr kräftig und kann gut tackeln.
Ja, und allgemein ist er super sportig. Das kann man eh schon mal sagen. In Som 100, was die da den ganzen Tag für Stunts in diesem Anime machen, ich dachte mir, ich wäre tot. Ich wäre einfach tot. Die springen da von Häuserdach zu Häuserdach. Da dachte ich mir, ich wäre nicht mal abgesprungen.
Allein wie er immer runterklettert aus seiner Wohnung.
Ja.
Über die Dachrinne 3 Etagen.
Da gibt's auch witzige Szenen, wie Leute in der Wohnung Angst haben, rauszugehen und überlegen, wie sie jetzt zusammen sterben werden. Und er rutscht an der Regenrinne vorbei und sagt, ey, soll ich euch was aus dem Supermarkt mitbringen? Das ist eh so geil. Er nimmt die ganze Zeit, da gehen wir später noch drauf ein, er nimmt das alles nicht so ernst.
Stimmt.
Es wird auch,
das ist auf jeden Fall eine leichtgängige Serie. Aber ab und zu halt, auch gerade wo du diese Nachbarn ansprichst, hat's dann trotzdem noch so ein paar Dämpfer. Weil er klettert dann zurück, hat das geholt, was er sollte. Und dann sieht man halt, dass die ganze Wohnung halt durchwühlt ist. Und er weiß nicht, wo die sind.
Oder es gibt so Szenen, man sieht auf einmal Charaktere, die hat man noch nie gesehen, wie die so eine Straßenschlacht übelst schlagen auf Leben und Tod. Und er fährt so in der Szene danach vorbei und dann sind alle Zombies und er guckt so, was hier wohl passiert ist. Und es ist halt, er spielt auch viel mit Klischees. Sie sind halt meistens dann nicht die Opfer. Und was wir halt sagen müssen, warum heißt es Zombie 100? Er checkt denn Zombie-Apokalypsis, ich habe immer nur im Arbeitstrott festgesteckt, was mache ich jetzt? Und dann kommt er auf die Idee, ich schreibe eine Bucketlist. Ich schreibe jetzt Sachen auf, die ich unbedingt machen will, bevor ich zum Zombie werde.
Ich glaube, das ist auch der Untertitel, irgendwie Bucketlist of the Dead.
Genau. Und am Anfang hat er noch, glaube ich, 30, 40 Sachen ergänzt in der Serie, immer wenn ihm was Cooles einfällt, so seine Liste.
Genau, also die ist auch noch nicht komplett.
Ja. Und die will er dann halt abarbeiten. Und ich weiß gar nicht mehr, oh, ich hätte mir mehr Beispiele aufschreiben sollen.
Was überlegst du gerade?
Was alles so auf der Liste stand.
Dreadlocks. Sich Dreadlocks machen.
Ich finde witzig, dass das Erste, was dir ein... Dreadlocks.
Dann irgendwie...
Sich verlieben.
Oder, sich verlieben über eine Dating-App.
Ja, oder er wollte auch unbedingt mal eine Stewardess kennenlernen.
Genau, ein Date mit einer Stewardess.
Oder sich bei seinen Eltern bedanken, glaube ich, sowas für das, was sie für ihn getan haben damals.
Teure Uhren tragen.
Ja, das Geile ist halt, es sind halt auch so Sachen wie...
Die macht man halt, wenn man allein im Kaufhaus ist nachts, sowas. In die Richtung.
Ja, es gibt halt so Sachen, wo du denkst, das könnte eine ganze Staffel füllen, dieser Punkt. Mm. Und es gibt so Sachen wie, ich will meinen Arsch zeigen, mal 5 Minuten lang oder so.
Stand-up-Comedian werden.
Oder stimmt, oder eins war auch, ich sauf den ganzen Tag und guck Filme.
Ja, hat er schnell abgearbeitet.
Ja, also das ist halt auch das Geile bei Zombie 100, dass sie, es ist sehr durchmischt, die Liste. Und teilweise wird die auch sehr interpretiert. Dann steht da so ein kleiner Punkt und darum geht es dann in der ganzen Folge, wo man nie gerechnet hat. Oder es gibt auch sowas, ich will mal in so einem Onsenbahn und so ein Kram. Und das liebe ich aber. Dadurch hast du teilweise größere Folgen und auch mal Doppelfolgen mit Themen, aber auch manchmal so Mini-Episoden in einer Folge.
Ja, deswegen. Es ist halt gut. Durch diese Liste hast du immer eine Struktur und manchmal werden halt Sachen erfüllt, die halt random glücklich sind oder wo du halt erst gar nicht auf dem Schirm hattest, dass man es jetzt erfüllen kann. Und dann geht es darum noch. Und an sich, ja, es lebt halt so von leichtgängigen... Das ist halt das Interessante. Es ist eine Zombie-Serie, aber sie ist übelst lebensbejahend.
Ja,
und also eigentlich genau das Gegenteil, was man so erwartet.
Cozy, leichtgängig, dass man gut... Wenn jemand traurig ist, kann man dem eigentlich Zombie 100 empfehlen.
Ja, und selbst wenn sie Auseinandersetzungen haben mit diesen wirklich echt eklig inszenierten so Antagonisten, wird das halt nicht so wie bei Walking Dead gelöst, sondern halt eher einem... Ja, gesitteteren Rahmen, eher so über Dialog.
Ich glaube aber,
oder bevor, andere Aktionen und sowas.
Ich glaube aber, bevor wir mit den Antagonisten anfangen, würde ich noch ganz kurz was über die anderen Charaktere
erzählen. Ja, ich wollte jetzt nur mal so grob anreißen.
Weil ich die ganz cool finde. Er lernt als erstes im Supermarkt erstmal so ein Girl kennen. Die hat auch eine Liste, erfährt man. Aber nicht mit Sachen, die sie machen will, sondern mit Stichpunkten, was sie beachten muss, um zu überleben.
Genau, also das Gegenteil.
Und als Beispiel, da steht drauf, in Form bleiben und nicht zu viel Kohlenhydrate essen. Und dann sieht man im Supermarkt, wo sie sich das erstmal treffen, dass sie erst so ein Sakura-Mochi, glaube ich, so ein, irgendwas Süßes, so eine Süßspeise, will sie sich einpacken. Dann denkt sie an ihre Liste, sieht man so, und dann packt sie es zurück, weil sie denkt, zu viel Kohlenhydrate. Und sie ist so ziemlich das Gegenteil von ihm. Sie bezeichnet ihn ja auch
sehr als... Sehr kontrollierend, sehr auch... Ja, organisiert.
Ja, und ihn bezeichnet sie als Hedonisten, der nur in dem Moment frönt, was mit seiner Liste
auch eigentlich... Weil er kommt dann halt so rein und will erstmal das ganze Bier looten.
Hier, in seinem Fall finden wir ihn als Bierbro gut, finde ich witzig. ja, das ist erstmal das und ich muss mal dazu sagen, man hat direkt das Gefühl, er verknallt sich, aber hätte ich auch. Die ist so cute.
Ist halt auch alles darauf inszeniert.
Ja, klar. Die ist so cute und... Ich liebe ihre Jacke. Die sah schon unisex-mäßig aus, oder? Ich könnte die auch tragen.
Das ist so eine Sportjacke. Ja. Ich will jetzt keine Firma nennen, aber halt ganz normal, so schön bunt mit großen geometrischen Mustern.
Ich brauche diese Jacke von ihr. Die soll mal mehr Staffeln machen, dass das noch mehr geheilt
ist. Vielleicht ist das sogar eine Kooperation. Vielleicht, weiß ich gar nicht.
Sowas gibt es öfter. Früher Bleach hatte sowas früher öfter, so Klamottenkooperationen. Das recherchiere ich mal.
Passt auf jeden Fall in dieses bunte Farbschema mit dem Blut.
Ja, das sieht halt, ich finde diese Jacke übel stylo. Ich freue mich in jeder Szene, denke ich, ja, Mann, nice. Stabile Jacke. Ich würde ihr den ganzen Tag so eine Faust geben. dann gibt es noch seinen besten Freund.
Genau, den findet er, glaube ich, zweite, dritte Folge ungefähr.
Muss man übrigens auch sagen zu dem Girl nochmal, sie ist jeden Tag auf dem Laufband, um fit zu bleiben und trainiert übelst. Er ist Ex-Rugby-Spieler. Was ist sein bester Freund? Ex-Rugby-Spieler.
Die kennen sich ja noch von der Uni.
Ja, aber es geht nur weiter und der ist auch noch mal einen Kopf größer als er.
Und irgendwie Italiener oder so?
Das weiß ich gar
nicht. Am Ende wird es, glaube ich, einmal angerissen.
Bei dem ist nur witzig, die hatten erst so in der Vergangenheit, haben an der Fan so ein bisschen Streit, aber warum und wieso will ich jetzt nicht drauf eingehen.
Okay, ja.
Aber die finden halt wieder zueinander und dann erklärt nämlich sein bester Freund, was sein großes Ziel immer war im Leben, er möchte gern Stand-Up-Comedian werden.
Genau, genau.
Und das ist halt interessant, weil seine Gags so weit weg von lustig sind, meiner Meinung nach meistens. Sein Standard-Gag ist, er zieht sich halt nackt aus.
Ja, der Helikopter.
Ja, stimmt. Die erwähnen sogar, dass er, wie ob. Die erwähnen sogar, soll ich nochmal den Helikopter machen? Oder er erzählt, wie er irgendwie mit Forbes irgendwelche, ich will gar nicht auf alles genau eingehen, aber wie er immer mit irgendwelchen Genitalbereich-Sachen irgendwelche Gags abzieht. Ich glaube aber, im asiatischen Raum ist so ein Slapstick und dann ein bisschen mit Nacktheit noch. Ich glaube, das finden die da wahnsinnig witzig.
Kann schon sein.
Ich persönlich nicht, aber ich musste eher darüber lachen, wie bescheuert die Gags sind, die lustig sein sollen, so in dieser Metaebene. Und ich finde auch echt oft Furzwitze lustig, so ist es nicht. Aber, aber diese Nacktwitze, das war irgendwie nicht so mein Ding. Und ganz am Ende der Staffel, ist ja aber auch Staffel 1, muss man dazu sagen, und die Liste ist lang, finde ich schön, lernen sie noch ein deutsches Mädel kennen.
Ja, das stimmt. Und die, Beatrix von irgendwas Hammer.
Ja, und die ist halt, bei ihr wird gesagt, sie ist mega Japan-Fan, das können wir viel nachvollziehen. Die wollte ihr Leben lang mal nach Japan und dann dachte sich, jetzt Zombie-Apokalypse, scheiße, muss ich nochmal machen. Und die treffen sie halt in so einer Samurai-Rüstung und sie ist quasi der Kämpfer der Gruppe.
Sie ist mehr Japaner als die eigentlichen Japaner, ja, sozusagen. Immer, und sie ist ein wandelndes Wikipedia.
Weil vorher hatten sie die ganze Zeit so Sachen wie, sie sind immer um die Zombies, haben die umgangen, haben die abgelenkt, sind drüber geklettert. Mit ihr haben sie jetzt angefangen, die Option zu haben, sie kloppen mal ein paar Zombies um und kämpfen sich irgendwo durch. Hm. Weil sie übelst mit so einem Naginata, glaube ich, kommt sie erstmal rein und
genau,
schlachtet erstmal
Zombies so eine, halt ab. So eine fetten Samurai-Rüstung komplett. Ja. Aber ich finde halt auch, dadurch, dass sie so spät kommt und dann nicht nochmal eine eigene Folge irgendwie kriegt,
ja,
sie ist so ein bisschen
Anhängsel.
Ja.
Hatte ich auch das Gefühl, ich finde auch, sie hätten sie früher introducen sollen. Allerdings muss man sagen, wenn wir jetzt noch Staffel 2 und 3 sehen und vielleicht kriegt sie in Staffel 2 eine Doppelfolge und sie ist unser neuer Lieblingscharakter.
Mal gucken. Ich fand es auf jeden Fall lustig, dass sie in German Dub die Vertonung halt so auf Bayerisch gemacht haben.
Ich fand die German Dub, ich hatte es, glaube ich, damals japanisch gesehen, wöchentlich, und habe es jetzt auf Deutsch gesehen und ich liebe die deutsche Synchro. Einmal sagt einer, Maschallah, der Krasse.
Ja, die Mundart ist schon ganz gut.
Also, andere kritisieren
sowas. Hast du ein Setting dann, aber, finde
ich. Aber ich fand super witzig alles. Ich fand auch die Folgen, irgendwann sind sie bei so einer Wegelagerer-Gruppe, da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein. Das war auch so eine Doppelfolge, die habe ich auch super geliebt.
Hm.
Wo er dann quasi. Gibt
nochmal so einen kleinen Twist, ja.
Ja, da gibt's so, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber da geht's auch viel um Charakterentwicklung der einzelnen Charaktere, wie sie über sich hinaus.
Das meine ich halt auch. Solche Konflikte werden dann halt so gelöst.
Und am Ende kann man ja auch sagen, ergänzen die Liste zusammen, weil sie beschließen, wir sind jetzt eine Party. Und jetzt arbeiten wir zusammen an der Liste und dann müssen da auch ein paar Punkte von uns drauf. Und dann sieht man ganz am Ende, sie haben auf jeden Fall jetzt die Liste vollständig, die sie abarbeiten müssen. Und das wird halt ein schöner Roadtrip, glaube ich, noch durch die,
ja.
Zum Beispiel der eine Hauptcharakter lernt auch noch in Staffel 1, oder lernt man nicht, er nicht, aber man als Zuschauer lernt seine Eltern kennen. Das sind auch sehr schöne, herzliche Szenen, die mir auch ein bisschen ans Herz gingen. Dann fand ich auch die Antagonisten, wo du meinst, sie waren so hassenswert, aber so ein bisschen gefühlt hat man sie schon.
Naja, das am Ende dann halt, wenn man halt Lösung des Problems
sieht. Weil das finde ich ganz gut, dass die Antagonisten, wenn man sie so nennen kann, die werden am Anfang, wenn sie dargestellt, wie sind einfach richtig böse Arschlöcher, aber dann jeder Antagonist wird so ein paar Minütchen erzählt, warum er so ist, wie er ist jetzt, und bei jedem kannst du zumindest in einem Aspekt sagen, ja, fühle ich manchmal.
Ja.
So. Und das finde ich ganz gut. Das spricht auch für Charakterzeichnung, wenn weder die Guten noch die Bösen so eindeutig.
Es ist halt auch irgendwie so ein Coming-of-Age-Ding, aber mehr in einem Arbeitssetting, weil alles und, also nicht alles, aber viele Probleme sind halt auch gerade auf das Jobleben bezogen oder allgemein so Hierarchien, wie ist man in welchem Verhältnis mit seinen Mitmenschen und so weiter oder wo steht man im Leben? Und das sind alles Themen, die sie da echt gut so eingeflochten haben.
Und vor allem ist es auch so bunt und schnell. Ich habe gerade überlegt, eigentlich, wenn man so ein bisschen, es ist nicht ganz so flirty, nicht annähernd, wie in Dandadan, aber ich finde, der Vibe ist gar nicht so weit weggeholt. So, wenn ich den ich beim Gucken habe, dieses jetzt leichte 20 Minuten, die mir gute Laune machen.
Genau.
Und das bei Zombieland immer garantiert. Das kann ich sagen. Es macht so viel Spaß, es ist leicht, es ist viel gut. Ja. Und selbst, da wird manchmal dramatisch und ist trotzdem emotional tief. Es gibt so 3-4 Momente, auch zum Beispiel, wenn sie da im Wald, das mit dem Baumhaus, die Folge, die geht einem auch übelst ans Herz, finde ich. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich finde, Zom 100 ist einer der Animes, über die am wenigsten geredet wird und die am meisten Hype verdient hätten. Und das ist auf jeden Fall einer der Anime, den ihr auf jeden Fall gucken solltet. Da ja, sage ich
definitiv.
Nicht, guckt nicht nur Zombie-Fans das, das guckt jeder.
Ja, bitte. Genau. Lasst euch nicht von Zombies, also wenn euch sonst Zombies nicht gefallen, das ist halt eine andere Interpretation. Kann ja. man sich auf jeden Fall mal geben.
Und das ist einfach toll. Also ist einer der besten Anime, die wir hier besprochen haben im Podcast bisher. Witzig, dass es danach direkt mit so einem weitergeht. Heute haben wir echt eine nice Folge. Ja, aber Sommer 100 auf jeden Fall gucken. Und viel mehr kann man eigentlich auch nicht sagen, glaube ich. Ist, bunt, schnell, witzig, geht ans Herz und visuell toll. Ja.
Ja.
Okay, dann würde ich vielleicht mal mit dem nächsten anfangen. Den nächsten kann ich schon mal sagen, ich habe den dreimal angefangen und nach Folge 1 immer nicht weitergeguckt. Vielleicht kennt man das ja, dass man am Anfang immer nicht reinkommt.
Wenn eine so eine Folge oder zwei dich richtig nicht reinziehen oder abfacken.
Eigentlich ist es ja andersrum meistens, dass die Pilotfolge 10-mal besser ist als die Folgen danach, weil da das
Budget rein... Ja, der Abfall ist auch nicht gut.
Da, aber das kenne ich eher so, dass die erste Folge übelst Budget hat und danach dann, ah, was passiert denn jetzt hier? Und hier war es anders, die Rede ist von Undead Unluck. Das ist, hat 24 Folgen, ist von 2023 und gibt es komplett bei Disney Plus. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich liebe diesen Anime. Ich habe mich in den verliebt und ich hätte nie damit gerechnet. Ich dachte, das wird so ein Okay-Ding, was man mal geguckt haben kann. Ist ganz interessant, was Disney so rausbringt. War auch ein bisschen weit hergeholt, weil wir gehen mal gleich aufs Universum ein, inwiefern das in den Zombie-Podcast passt.
Hm.
Eigentlich passt es nur auf den männlichen Hauptcharakter. Und zwar, es gibt verschiedenste Superkräfte in dieser Welt und er ist halt unsterblich. Er regeneriert sich immer. Unsterblich passt eigentlich ganz gut. Er ist Wolverine mal 10.
Ja, er wird einfach immer wieder regeneriert. Und er hat halt gelernt, das als Waffen oder als Fortbewegung oder alles, was er dafür braucht, halt ja. zu benutzen.
Als Beispiel kann man nennen, er hackt sich die Beine ab und dann schießt er so viel Blut in so einem Hochdruck aus den Beinen, dass er anfängt zu fliehen.
Ja, und genau diese Craziness, wenn man das erstmal so liest, denkt man sich halt erstmal, okay. Und so ging es mir halt am Anfang auch so ein bisschen, was halt auch over the top, hat mich auch so auch an Super Meat Boy erinnert, wenn er so von Häuserwand zu Häuserwand springt. Und dann immer so dieses klatschende Geräusch, weil er sich ja regeneriert. Und sowas alles. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen.
Ja, was ich dachte am Anfang auch, ja, man kann ja erzählen, der weibliche Hauptcharakter, und hier ist es wichtig, hier geht es eigentlich um die beiden zu 99% der Zeit.
Sind auch die Namensgeber dann.
Die hat auch einen Fluch, und zwar egal, wen sie anfasst, der stirbt. Sie ist nämlich Unluck und er ist Undead. Darum auch der Titel, Undead Unluck.
Genau, und es ist halt eigentlich so ein bisschen wie bei Rogue aus X-Men, nur dass sie nicht die Lebensenergie aussagt, sondern dass der, den sie berührt, dann so ein Pech bekommt. Das kann halt ziemlich variieren, sie kann es halt nicht steuern und deshalb ist es für sie halt so gefährlich.
Genau, aber das macht auch einen der Späße in dem Anime aus. Das ist dann nämlich dieses Final Destination-System, was wir auch bei Nava schon angesprochen haben. Und zwar, dass man dann, wenn sie einen berührt hat, dann die ganze Zeit guckt, wie stirbt er jetzt, was passiert jetzt? Und man nur so abwartet. Schlägt ein Komet ein oder gibt es eine Flut?
Kleine Gasexplosion unter deinem Fuß?
Ja, oder ein Blitz. Oder
irgendein Truck.
Oder irgendein Messer fliegt durch die Gegend zufällig. Und
oder einfach nur ein Vogel kackt dir auf den Kopf.
Ja, das hat ganz verschiedene Qualitäten. Und das macht aber auch einen der Reize direkt aus. Ab Folge 1, dass es so ein Random-Element gibt. Eigentlich perfekt für jeden Anime. Wenn du nie, wenn sie kann halt nicht einfach Feuer schießen. Bei ihr ist halt, und das sind viele Kräfte, die haben mich so ein bisschen, ich habe da noch nicht so viel reingeguckt, da machen wir irgendwann noch dieses Jahr wahrscheinlich ein Special, aber es hat mich so ein bisschen an Jojo's Dance erinnert.
Da muss ich auch an Esten denken, dieses ganze Stance-Battling in Jojo ist halt genau so. Du hast irgendwelche Fähigkeiten.
Auch so Meta-Fähigkeiten.
Die können halt immer, wie der Name halt sagt, an und dann kommt irgendein Attribut oder ein Wort und das kannst du halt negieren.
Ja.
Das sind die Negatoren, die haben halt quasi Superkräfte auf der Welt und so ist es halt, die müssen halt damit leben. Das kann halt alles Mögliche sein, zum Beispiel Undead oder Unluck in dem Fall.
Ja. Gut, dass du auch noch mal auf die Handlung eingehst, das habe ich ein bisschen vergessen.
Ja, ist doch okay, jetzt haben wir das Setting.
Ja.
Und jetzt ist es halt so, die werden halt, weil sie diese Fähigkeiten haben, gejagt. Wie das halt so ist mit Superkräften, wenn du zu gefährlich bist, dann hast du halt irgendwie Probleme am Hals. Und dann kommt so eine Union auf den Plan und will die halt jagen. Und die sagen, du wirst nur nicht gejagt, wenn du in der Union bist, aber Pech für euch, weil wir jagen euch jetzt. So, dann gibt es einen Kampf und am Ende vom Kampf haben sie halt Chance, in diese Union irgendwie reinzukommen.
Ja, das ist eh schon mal interessant, dass die ersten Folgen, man denkt, das sind mega die Oberbösewichte, die wollen hier die guten Charaktere in so ein Labor stecken.
Ja, die kommen so aus einem Dimensionsriss teleportiert und jagen dich einfach.
Ja, ja, und dann sagen, du machst bei uns mit oder du wirst eliminiert. Und selbst das bieten sie nicht jedem an. Meistens sagen die, ja, wenn du bei uns mitmachen willst, musst du zwei unserer Mitglieder töten. Wo man auch denkt, oh krass, was ist denn das für eine Organisation?
Ja, genau.
Und dann irgendwann landen die da und man merkt, das sind einfach die Guten. Also sind durchweg eigentlich die Guten. Und die haben halt auch alle irgendwelche krassen Superkräfte.
Die man am Anfang halt noch nicht so weiß, das ist halt auch so ein Ding. Man sieht dann immer so einen zensierten Namen und man muss halt innerhalb der Handlung rausfinden, oder das ist, finde ich, war für mich immer interessant, herauszufinden, was kann der, wie funktioniert das. Ja, und das macht halt einfach Spaß in den Kämpfen.
Ja, und man dachte am Anfang, die ersten Folgen dachte ich, okay, es geht um die beiden. Und die, man kann man ja auch schon sagen, das sollten wir vielleicht sagen zur Grundhandlung, er möchte unbedingt sterben, weil er unsterblich ist. Er sagt, er lebt schon viel zu lange, gar keinen Bock mehr. Und ich schaffe es einfach nicht. Egal wie, ich schaffe es nicht. Und dann denkt er sich, umso kriegt er raus, umso mehr sie jemanden mag, umso schlimmer ist das Unglück, was dem passiert. Das heißt, in Folge 1 sagt er, ich möchte, dass du dich in mich verliebst über alles. Und dann haben wir Sex miteinander und dann sterbe ich so richtig, richtig. Das ist eigentlich die Grundprämisse. Dadurch ist es die ganze Zeit so eine süße kleine Love-Story auch.
Ja, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen weird immer, wenn er so nackt mit dem auch dem Pimmeltornado wieder durch die Luft fliegt oder so landet. Ich meine, er kann nichts dafür, wenn man halt zerfetzt wird und sich regeneriert, dann ist man halt nackt.
Ja.
Aber er benutzt das auch in seinem Kampfstil. Das ist schon.
Ja, aber dadurch
hat es ist halt schon alles sehr weird, aber irgendwie nach einer gewissen Zeit hinterfragt man das, glaube ich, gar nicht mehr so. Weil dann hat man ganz andere Probleme, die auf einmal aufgemacht werden.
Aber gerade das finde ich so gut, dass man von Anfang an so quasi wie so die Schienen sind gesetzt für diesen Anime. Ja. Egal was passiert, es geht auch immer um diese beiden und deren zwischenmenschliches Verhältnis. Und es gibt immer wieder süße Szenen zwischen. Es gibt auch Meta-Szenen, wo er sagt, ich rette dich jetzt, damit du dich in mich verliebst. Und sowas sagt, es passiert die ganze Zeit. Und das ist nicht so der dezente Blick zu viel. Das ist eher so der dritte Spruch, der drüber ist. Aber irgendwie ist trotzdem süß. Und auch wenn es irgendwie mitten in your face teilweise ist, deren Beziehung, ist es irgendwie trotzdem dezent. Aber eher dadurch, wie sie darauf reagiert. Nicht dadurch, er ist sehr offensiv mit dem, was er erzählt.
Ja, ja, genau.
So. Und das finde ich ist ganz wichtig in dem Anime. Ich würde sagen, es ist eine Action-Rom-Com. Irgendwo.
Ja, es fängt ja auch mit so einem Manga-Shot an, wo so eine Liebesbeziehung ist. Und sie ist halt der Lieblingsmanga von ihr, deshalb hat sie da quasi auch eine Art Vorstellung, wie das alles auszusehen hat.
Ja, das finde ich erstmal wichtig, weil der Anime ist so gut, da will ich, dass man ein bisschen vorstellt. Also wir haben diese zwei. Die haben Superkräfte, die haben jetzt die Beziehung, er will, dass sie sich in ihn verliebt, werden von der bösen Organisation gejagt und dann irgendwann sagt die, ja, ihr könnt uns vielleicht bei uns mitmachen. Wie das denn abläuft und ob das so klappt, sehen wir, aber vielleicht machen sie dann mit bei dieser Organisation. Und da, ab dieser Folge hat es mich geflasht.
Ja, da war ich dann auch hyped.
Da haben wir uns ja vorher im Podcast, haben wir im Vorgespräch beschlossen, dass so das Letzte, was wir erzählen wollen. Aber das hat uns der Welt so geflasht, vielleicht euch auch, dass ihr dadurch Bock kriegt, auch den Anime zu gucken. Und zwar wird in Folge 5 erklärt, diese Organisation besteht aus 10 Leuten. Und es gibt das Buch der Apokalypse, was die da in der Mitte vom Tisch haben.
Genau, also es gibt neben diesen Negatoren noch so UMAs, das sind irgendwelche Abnormalitäten. Das können alles Mögliche sein.
So, das hat mich so ein bisschen an die Reiter der Apokalypse
erinnert. Ja, so Naturgewalten oder irgendwelche Monster oder irgendwie sowas. Dann gibt es natürlich noch andere Negatoren, die sie nicht kennen. Und dann gibt es noch Artefakte, das sind einfach Gegenstände, die halt eine bestimmte Power haben.
So richtig super krasse Objekte, die mit Götterfähigkeiten.
Das kann alles Mögliche sein. Und dieses Buch ist halt das erste Artefakt und verteilt Quests.
Ja, es verteilt Quests wirklich.
Es ist einfach, die sind quasi im Roundtable holt, sitzen an einem riesen Tisch und kriegen erstmal ein riesiges Questbuch.
Ja.
Und dann ist es halt aber
kriegen sogar Personenlimit für die Mission.
Genau, es ist wirklich komplett limitiert. Und wenn sie es nicht schaffen, dann kriegen sie, oder besser gesagt, die ganze Welt kriegt eine neue Regel hinzu. Das kann auch wieder alles Mögliche
das
sein.
Das ist halt krass, so Meta. Ihnen wurde erklärt zum Beispiel sowas wie Krankheiten oder dass man altert oder dass die Menschen verschiedene Sprachen sprechen.
Ja, das waren alles Strafen, weil gewisse
Missionen nicht erfüllt wurden.
Genau.
Und ab dem Moment denkt man sich, what the fuck? Ich dachte, es geht hier um so ein bisschen Leute mit Superkräften. Auf einmal geht es darum, dass die Leute die Welt vor der Apokalypse bewahren wollen in Missionen.
Und sie wissen teilweise nicht mal, okay, da steht halt Vereinigung der Weltsprache, aber was hat das denn für Auswirkungen?
Ja.
Und dadurch müssen sie halt erstmal gamblen, wen schicken sie wohin. Es gibt auch ein Einheitenlimit.
Ja.
Dann gibt es die Option halt, welche Reihenfolge. Und teilweise hängen die auch zusammen, dass du in der einen Mission einen Hinweis auf die andere bekommst. Das heißt, mache ich die dann zuerst oder nicht? Und da musst du halt erstmal dann taktieren. Und das ist halt dann schon alles sehr interessant, weil mit dem Hintergrund, dass halt immer diese Strafen auf einen warten.
Ja, das wird halt auf einmal eine ganz andere Ebene. Und auf einmal wird das, also das kann ich nicht erklären, warum, aber irgendwie wird es auf einmal tief philosophisch.
Ja.
Wie die ganze Welt, wie alles funktioniert. Das ist übelst krass. Also man denkt erst wirklich so ein bisschen Action-Comedy-Anime und auf einmal, boom, nee, hier geht's um mehr und hier gibt's Entitäten und Hunger ist ein Wesen als Beispiel oder in dem Serien als Beispiel ist das...
Faulheit.
Oder Verwesung.
Oder Verfaulung halt.
Ja, ist ein körperliches Wesen, was über die Erde streift und Leute, da sind wir wieder bei unserer Folge, zu Zombies vergammeln lässt.
Mhm.
Und ja, das war halt so krass. Dann hast du nicht nur diese Negatoren, die coole Superkräfte haben, nicht einfach nur, ich schieß Feuer, ich bin super stark, wieder wie immer, ich verwandle mich in, weiß nicht, einen Bären, sondern die haben alle komische Metakräfte, wo man erstmal verstehen muss, wie heißt der, was könnte gemeint sein.
War das jetzt schon die Kraft oder hat er das einfach so gemacht? Und solche Fragen stellst du dir dann.
Ja. Und wie funktioniert die Kraft? Kann er nur das so beeinflussen oder könnte er das auch beeinflussen?
Hat er gerade gelogen und nur so getan, als ob er die Fähigkeit aktiviert?
Und das sind dann halt so Mind-Battles, die man auf einmal startet, die super nice sind, was es in vielen Anime nicht so gibt. Aber das hat schon gereicht und dann geht noch diese Ebene auf mit diesem göttlichen Wesen und es wird auch relativ schnell gesagt, dieser Roundtable hat vor, Gott zu töten, weil die keinen Bock mehr haben auf die Strafen. Also sie machen die, und man muss auch sagen, die Belohnungen teilweise sind krass, wie sie ableveln können, damit sie das erreichen. Das heißt, sie denken sich, wir leveln jetzt die ganze Zeit und irgendwann machen wir Endboss. Und das ist auch die geile Struktur bei einem Anime. Der hat gern mal 4-5 Folgen, die zeigen, wie die Hauptcharaktere eine Mission erledigen.
Mhm.
Und dann kommen sie weg, dann sehen sie, wer hat welche Mission geschafft oder halt auch nicht geschafft. Dann kriegen sie Belohnung, Bestrafung und dann geht's immer weiter. Und das ist halt eine super befriedigende Struktur. Die Settings sind immer ganz verschieden, weil die Gegner ganz verschieden sind. Auch einmal haben sie, wie es heißt, diese UMAs, diese wie Naturkatastrophen oder göttlichen Entitäten. In der nächsten müssen die irgendeinen Typen, der so ein super Assassin ist oder so, aufspüren und den gefangen nehmen. Das ist halt so vielfältig. Und es hat auch Potenzial für die Zukunft noch so vielfältig zu sein.
Vor allem die Union macht ja auch, was auch cool ist, das mich auch sehr an XCOM erinnert. Da gibt es ja Missionen, wo du halt Leute gefangen nehmen musst oder halt UMAs fangen. Und dann werden die halt in einem riesigen Labor unterirdisch auch untersucht und davon die quasi wissenschaftlichen Errungenschaften wieder in der Union genutzt. Und allgemein diese Union kann man sich vielleicht noch so ein bisschen vorstellen. Da sind nämlich nicht nur diese 10 Leute, da ist noch ein riesiges Netzwerk, wie bei so einer James-Bond-Agentur, die halt alles so ein bisschen informationstechnisch auch regelt und so.
Ein bisschen wie ein One-Punch-Man mit den S-Rank-Heroes, wenn die alle am Tisch sitzen und alle anderen helfen denen viel, so und supporten, ja. Ja, und was ich noch sagen will, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist als Plot, weil das die ganze Serie eine Rolle spielt, der Hauptcharakter hat so eine Metallscherbe in der Stirn stecken und wenn er die rauszieht, kommt so ein versiegeltes Ich raus. Madara. Muss man mal sagen, es ist quasi der Madara-Ushir der Selbstregeneration. Den holt er ein, zweimal raus, der übernimmt dann die Kontrolle über den Körper, der ist wirklich nicht cool so, der ist aber eher so, ich will gegen alles kämpfen, was gerade rumrennt und was stark ist.
Ach so, wegen dem Look, sagst du, wegen den Haaren.
Ja.
Aus Fairy Tail muss ich hier denken, Gajil, oder?
Ja, nee, ich dachte übelst, auch wegen dem Charakter dachte ich an Madara, wie er auf die anderen immer down redet und wenn die einen krassen Move machen.
Ich dachte, du meinst jetzt vom Design so.
Auch vom Design fand ich, die Haare sahen so aus und auch dann kann man auch mal sagen, zum Beispiel unser Hauptcharakter, der schießt so seine Fingerknöchel so als Waffe, so wie eine Pistole. Dann sieht man, wie das versiegelte, mächtigere Ich in ihm, wer jetzt, das erfährt man auch, unser Hauptcharakter, Andy, ist nicht das Original. Er sagt auch immer selber, das ist nicht mein Körper, das ist eigentlich von dem anderen der Körper.
Er hat quasi zwei Persönlichkeiten.
Genau. Und wenn er in wirklich absoluter Not ist und es absolut nicht anders geht, ist ein bisschen wie bei Naruto mit dem neuen Schwänzing und der Jujutsu Kaisen hier mit Sukuna. So hat er auch ein versiegeltes Wesen in sich. Das ist halt, sage ich mal, der Madara der Regeneration. Und bei dem hat mich auch erinnert, er macht aus seinen Fingerkuppen Doppelgänger von sich, die kämpfen.
Da muss ich auch an ihn denken, und auch wegen der Stage.
Ja, und er muss sich sehr an Madara denken, wie er gegen die Kage gleichzeitig kämpft, mit seinen Doppelgängern, mit der Frisur, wie er die lobt, wenn die mal was Starkes machen, anstatt ins Schwitzen zu kommen, weil, und sich freut, ha, das war eine gute Attacke, richtig nice, das macht mehr Spaß. Der hatte so harte Madara-Vibes, habe ich selten bei einem anderen Anime-Charakter bekommen. Und ich sag jetzt nicht, wieso, wann und warum, aber wenn ihr ein Anime gucken wollt, wo es in einem Anime Madara und Aizen gibt, weil wir haben auch Aizen in diesem Anime, der kommt später auch noch, weil er hat auch einen Aizen-mäßigen Auftritt.
Darum, das würde ich aber auch nicht verraten.
Nee, gehe ich nicht drauf ein. Aber da, ich musste so lachen, wo ich schon im Kopf hatte, wir haben Madara. Ah, jetzt haben wir auch noch Aizen. Wir wissen auf jeden Fall, was der Mangaka, was von was er Fan war, auf, von ähnlichen Sachen wie wir. ja, und wo wir über die Kämpfe reden, die sind halt auch so nice. Die sind nicht nur nice Taktikkämpfe, wir haben es die ganze Zeit so, als wären so mentale Schachspiele dargestellt.
Die gehen auch übelst ab.
Die gehen übelst ab. Die Musik ist super geil, die ist super treibend, es ist mega schnell, es ist mega bunt, es ist, weiß nicht, es ist... Man fühlt sich getrieben, aber auch im positiven Sinne. Man kommt nicht zur Ruhe. Die ganze Zeit nächste Piece, nächste Piece, nächste Piece. Dann kriegen auch mal wer ein bisschen einen emotionalen Moment. Aber nie so lange, dass es nervt.
Nee, aber wollte ich gerade sagen, auch diese emotionalen Momente oder wenn mal wieder nach dem Kampf irgendwas erklärt werden muss, selbst da, es ist super geil inszeniert. Wenn ich zum Beispiel an die eine Szene denke, wo die halt so ein Gespräch haben, schaltet im Dunkeln. Und je mehr die quasi dazugelernt haben, desto heller wird es. Und am Ende gibt es dann nochmal so einen Endshot. Und das sah alles übelst nice aus. Also auch da kriegen sie es gut hin.
Und vor allem, ich mag es auch, wie es halt diese Struktur ist, dass es so 4-5 Folgen öfter sind, eine Mini-Storyline. Es können auch ganz hätte, das eine ist so Western-Stadt-Zombie-mäßig. Später müssen die an so einen Manga-Autor, einen Mangaka rankommen. Und das machen sie, indem sie anfangen, bei so einem Wettbewerb für jungen Mangaka mitzumachen. Und
dann gibt es erstmal eine Trainingsmontage mit.
Dann gibt es 1-2 Folgen so, wie sie anfangen, ihren Manga zu konzipieren und wie sie darüber philosophieren, wie muss ein Manga aufgebaut sein, wie müssen die Zeichnungen sein und alles. Und das finde ich auch, ist halt dann so eine Meta-Referenz wahrscheinlich von dem Mangaka, wie seine Wahrnehmung ist. Und das finde ich so toll, dass es auch so sehr bunt ist, nicht nur von den Farben und den Charakteren, sondern fast schon von den Genres, in denen sich die Charaktere bewegen. Und es gibt ultra viele krasse Meta-Momente, wo man sich denkt, wow.
Ja, auf jeden Fall, wo man sich fragt, ist man noch in der Power? Ist es schon weg oder nicht? Ja. Oder was ist jetzt gerade überhaupt
oder ich will das nicht Richtige sagen, so? Der Twist mit der Mangaka am Ende.
Den haben sie auch, will ich jetzt auch nicht verraten.
Will ich auch aber, nicht, also, du weißt, welchen ich meine.
Ja, der geht so über, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber der hat schon gut gehittet, fand ich.
Ja, ich hab, da dachte ich, wow.
Ja.
Auch wirklich dieses Wort, wow. Meine Augen waren offen. ja, also insgesamt, wir haben gerade so viel einzelnen Kram erzählt, um jetzt das auf einen gemeinsamen Nenner zu kriegen und das durchzukriegen. Guckt das.
Ja, also, ist am Anfang ein bisschen befremdlich vielleicht, aber es ist also wirklich, und kann man echt gut machen.
Ja, es ist alles toll. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind toll. Es sieht toll aus. Die Musik ist toll. Die Idee vom Universum ist ganz neu. Und es hat, wir dachten erst, das ist ein kurzer Anime, hatten uns auf 12 Folgen eingestellt. Dann haben wir 24 gemacht, habe ich gesagt, ja, okay, ich guck schon mal.
Und dann das Letzte, was ich gemacht habe, nach dem Ende, direkt geguckt, wann geht's weiter.
Ja, und da freut man sich auch drauf. Und ich freue mich so mega auf die zweite Staffel irgendwann.
Ja, da habe ich nachgeguckt und mal recherchiert. Es soll jetzt, das war nämlich übelst verwirrend. Da stand Winter 2025, aber die Season ist ja schon vorbei. Aber ich habe dann irgendwann gespeckt, dass die halt Dezember noch mit reinziehen in den Winter. Also Ende des Jahres kommt wahrscheinlich dieses Special raus. Das geht eine Stunde und zeigt dann die Winterschlacht.
Ah, witzig.
Und das Interessante ist, der Mangaka hat ein paar Sachen nicht mit reinnehmen können in den Manga. Weiß ich nicht warum, aber er meinte, er hatte auf jeden Fall noch Ideen gehabt, die er auf jeden Fall mit reinnehmen will. Das wird mit in die Animation eingebaut. Das heißt, es ist gleich ein Director's Cut.
Oh, ist das geil. Mal wieder ein Grund, ich bin ja immer eher der Befürworter von Anime als Manga und schon bei Bleach der Disney-Serie ist toll, dass da Sachen drin sind, die im Manga nicht drin waren und das finde ich jetzt noch toll. Disney macht das super, vor allem habe ich das Gefühl, Disney fragt die direkt, habt ihr noch was für einen Extended Cut so? Ein bisschen vielleicht, so ein bisschen, eine Geschichte noch.
Haben wir noch Extended Cuts?
Ja, das finde ich toll. Unterstützt Disney. Obwohl, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber mit
Empire of Joy.
Ja, aber in Bezug auf Anime, ich finde da alles toll. Ishura ist toll, Bleach ist toll.
Ja, Ishura muss ich noch gucken, ja.
Undead Unluck ist toll. ich weiß nicht, alles, was ich auf Disney sehe, macht mir Spaß. Da kommt auch noch das, wie heißt Cat's Eye Remake?
Ja.
Das kommt auch von Disney, da freue ich mich auch schon drauf, einfach weil Disney super Sachen macht. So, das ist mein Plädoyer für Undead Unluck. Das kann man gucken. Ich muss auch mal sagen, Som 100 und Undead Unluck, selten hatten wir es so sehr, dass ich einen zwei Anime aus einer Folge so sehr den Leuten ans Herz legen würde. Das sind einfach beides für mich persönlich 10 von 10.
Ja, finde ich auch.
So, und jetzt schließen wir vielleicht noch mit was ab, was keine 10 von 10 ist.
Ja, wo wir gerade bei Empire waren, haben wir jetzt noch einen Film rausgesucht. Der geht 2 Stunden, ist von 2015 und heißt Empire of Corpses. Gibt es auf Crunchyroll auch in Deutsch. Und es startet im Setting London 1878.
Ja.
Dr. Die Frankenstein.
Pumpt.
Genau, wie der Dampfmaschine natürlich. Das passt irgendwie am besten zu Zombies.
Ja.
Und Dr. Frankenstein hat es geschafft, den ersten richtigen Untoten zu machen mit einer eigenen Seele. Das Problem ist, danach ist er irgendwie verschwunden und mit ihm seine Notizen. Und alle Versuche, das nachzumachen, sind halt eher darin gemündet, dass es eher so, ja, Arbeitssklaven sind. Also die haben keine Seele, die können halt mit einer Necroware, das sind so Lochkartenprogramme, die werden da reingeladen. Und dann machen die halt irgendwelche Dienste, zum Beispiel auch im Militär und überall. Und dann sieht man kurz, wie die Gesellschaft dadurch verändert wird. Das fand ich auch ganz cool, in welchen Bereichen das alles so ist. Gerade wenn man das halt in diesem Setting hat, britische Kolonialzeit in Indien.
Ja, wir haben hier auch schon mal einen Reis in der Story von London nach Indien, nach Afghanistan, nach Japan, glaube ich.
Ja, es ist halt auf jeden Fall auch ein Abenteuerfilm.
Ja.
Genau, und innerhalb dieses Settings verfolgen wir John Watson. Der ist halt auch so ein Leichentechniker und möchte seinen Freund wiederbeleben. Schafft es auch irgendwie, aber er hat es halt noch nicht geschafft, diese Seele wirklich zu reinkarnieren. Und deshalb, weil das ja eigentlich schon eine sehr hohe Technik ist, wird er jetzt von einer Organisation aufs Korn genommen und die meinen, du arbeitest jetzt für die Krone, hier mach mal unseren Auftrag. Wir lassen dich quasi freilaufen, dafür machst du jetzt aber unsere Sachen. Und er soll jetzt quasi diese fehlende Notizen finden und dieses Empire of Corpses untersuchen, wo anscheinend bestimmte Sachen im Laufen sind.
Ja, muss ich erstmal sagen, finde ich erstmal einen korrekten Move. Also wenn ich sterbe, kannst du auch gern mich zu so einem Zombie machen.
Okay.
Finde ich okay. Aber keine doofen Aufgaben. Aber er gibt ihm ja, er soll den ganzen Tag Bücher lesen und so. Das kann ich auch
machen. Ja, er schreibt die ganze Zeit auch mit, alles was gesagt wird und so.
Ich könnte für dich das Telefonbuch auswendig. Gibt es noch Telefonbücher irgendwo? Ich lerne das aus,
stimmt, irgendwo als Tischstütze.
Dann musst du die Nummer nicht mehr googeln, dann kannst du mich fragen. Das wäre auch voll praktisch. Ich finde es so schwer, über den Anime zu sprechen. Ich weiß, du bist noch ein bisschen bei der Story, aber ich will schon mal vorwegnehmen, wir haben den bewusst ans Ende genommen, weil ich werde eine harsche Kritik ausüben oder ausführen. Und dazu ist es wichtig, dass ich auf den Inhalt eingehe.
Ja, vor allem bei einem 2-Stunden-Film ist so eine Spoiler-Sektion halt auch nicht so. Ist schon okay. Kann man jetzt drüber reden.
Ich sag auch schon so, ich weiß nicht, ob ihr es auch gucken solltet.
Ja. Na gut, fangen wir erstmal an. Ja. Also wir sind ja noch am Anfang in London. Ja. Jetzt geht's halt mit der Reise los. Ihr kriegt noch eine Art Bodyguard an die Seite. So ein Haudegen, trinkt gerne und brawlt sich immer so ein bisschen.
Kippe im Mund und haut Zombies auf die Fresse.
Genau. Halt so einer. Und dann fahren sie halt nach Afghanistan. Und dann sieht man erstmal so eine Art Reisemontage. Die war auch ziemlich cool, fand ich. Ja. So eine schöne Ambient-Musik, dann die Landschaftsszenen, wie sie da halt durch die Wüsten und Berge und überall lang gehen und dann die Einheimischen befragen, wo bin ich und wo muss ich hin.
Ich muss sagen, visuell und auch vom Soundtrack, die habe ich mir auch beides positiv aufgeschrieben. Das fand ich auch beides schön. Auch diese Reise und die verschiedenen Settings habe ich mir auch erstmal positiv. Ja. Wie geil, dass man richtig in andere Länder reist in dem Setting. Auf den Inhalt und die Handlung später kommt eher meine Kritik.
Genau.
Ja.
Ja, und da finden sie dann auch so eine Art Labor. Und einer dieser Leute, der vorgibt, der diese Notizen zu haben, hat da halt so eine Art Siedlung errichtet, wo halt er mit den Zombies zusammenlebt. Er hat es quasi geschafft, dass die nicht mehr so stumpf sind, sondern halt so ein Basic-Leben haben und sagt jetzt, okay, das ist eigentlich das bessere Leben, weil dann gibt es kein Leid mehr und verwandelt sich und die Leute da halt in diese Kolonie.
Ja, da drehe ich schon immer die Augen, ey. Ja, ey, Zombies haben so gut. So, nee.
Ja, das dachte ich mir auch.
Die können nämlich hier keinen Podcast aufnehmen wie wir. So, die machen wir, können die auch, Aber vielleicht haben die Probleme mit der Technik.
Na, vor allem habe ich mich gefragt, sie werden dann auch gezeigt, wie sie dann trotzdem das machen, was sie als Menschen machen, nämlich essen und trinken und so. Aber ja, halt in schlechter, weil sie sich komplett vollschütten.
Und die werden dann die ganze Zeit wie Sklaven ausgenutzt und tragen ganze Tag Kisten.
Na gut, das wollten sie ja in ihrer Kolonie dann nicht machen, aber prinzipiell ist das Zombie-Leben halt nicht so cool, finde ich.
Ich finde es auch überhaupt nicht cool. Ich habe Vampir, okay, gehe ich mit so.
Und sagen wir mal, diese Technik, diese Technologiestufe von Zombie-Dasein, da gibt es ja noch ein paar andere.
Ja, es fand ich ganz schlimm, da wäre ich überhaupt nicht am Start. Und dass er denn so die sieht, so diese Leichen, die da rummachen, so, die machen auch immer nur so Geräusche und sich denkt, das ist es, so will ich auch mal sein, dann ist alles gut auf dieser Welt. Also das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Das wird dann einfach behauptet, ja, ist so viel geiler. Das soll so möchte gern philosophisch
den
sein.
Den von beiden meinst du jetzt eigentlich?
Hier diesen Alex Hader, der mit dieser komischen Ponyfrisur.
Also die Mönche. Also wir sind jetzt in einem Setting, die sind in so einer Steinsiedlung, sind halt da Gast. Und dann sehen sie halt, wie man diese neue Technik anwendet. Und das ist halt irgendwie ein Lebenden zu transformieren.
Naja, er macht das ja erstmal mit sich selber als allererstes. Der eine sagt,
nee, er nimmt erst den anderen und danach sich selbst.
Stimmt, er nimmt erst ihren einen. Auch übelst
der
Dink-Move.
Dieser Guide, der ihn da hingeführt hat. Aber er wollte es ja anscheinend. Das war halt er wollte schon. Er hat sich da freiwillig hingesetzt.
Bist du dir sicher? Ich bin mir ja nicht so sicher.
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Er wollte ja unbedingt deswegen
hat
wiedersehen.
Hat er nicht sogar was in Drink getan oder so? Irgendwas mit einer Betäubung habe ich im Kopf, dass was angesprochen wurde.
Ganze Raum war voller Opium.
Ja, ich glaube.
Ohne Scheiß.
Ja, ja, aber ich glaube,
der
hat das nicht mit Absicht gemacht, so habe ich das verstanden, dass er ihn quasi ermordet hat. Und dann wollten die ihn stellen und anstatt sich stellen, also sagen, ey, was soll denn die Scheiße, du kannst ja nicht Leute umbringen, hat er ja doch, hat sie. schnell selber Zombie, ihr könnt gar nichts mehr. Zombies gelten nicht fürs Grundgesetz.
Nee, ich habe das andersrum wahrgenommen, dass er halt deswegen auch unbedingt zu diesem Typen nochmal wollte.
Obwohl ich auch sagen muss, ob so oder so
ist. Ja, ist jetzt eigentlich auch egal.
Das ist einfach dumm.
Weil, das finde ich halt so interessant, diese komischen Brüder inspirieren jetzt halt die beiden Hauptcharaktere so, dass sie irgendwie auf den Auftrag für die Krone scheißen und dann irgendwie ihr eigenes Ding fahren.
Das ist die ganze Zeit so. Jeder, der irgendwie introduced wird, du hast jetzt den Auftrag, ich bin von der Regierung. Und in der Szene danach, ach, scheiß drauf. Und dann kommt noch wer anders, ihr Chef von der Regierung. Und der hat jetzt auch inzwischen alle verraten und macht sein eigenes Ding. Das ist einfach nur, jetzt noch ein Plot-Twist, jetzt noch ein Plot-Twist. Und du denkst überhaupt, who the fuck ist das überhaupt?
Ich habe auch übelst spät gecheckt, dass dann der Präsident, der mit dem Schnauzer ist und dem Schiff zum Beispiel.
Und dann völlig aus nichts wird auch dann gesagt, die eine, übrigens, ich bin ein Roboter.
Sie hat aber eine coole Szene am Anfang, wo die auf so einer Flammenwerfer-Drive-By-Kutsche die ganzen Zombie weggegrillt hat.
Ja, aber ich denke mir so,
warum kommt sie
denn jetzt auf einmal?
Sie fährt doch einfach weiter. Es gibt da nichts danach.
Das finde ich wo wir beim Feuer sind. Das ist mir bei Cabaneri auch aufgefallen. Das ist mir bei Zombie 100 aufgefallen. Wieso, Leute, brennt es immer sofort, sobald ein Zombie in eine Stadt kommt? Ich habe das Gefühl, so ein Zombie kommt in eine Stadt und sofort brennen drei Häuser.
Habe ich mich auch gefragt. Aber dann habe ich mir gedacht, keine Ahnung, ob man kocht oder so und dann irgendwas abfackelt.
Aber dann wird auch nur die Platte heiß und vor allem nicht so schnell. Aber
hat das Ding ist halt oft, das ist so, die hören, oh, Zombies, gucken in die Stadt und alles brennt schon so.
Ich hatte auch noch einen Molotow irgendwo liegen. Das denkt man sich dann. Ich meine, hier waren sogar so Explosions-Selbstmord-Zombies. Das kann ich noch teilweise eher nachvollziehen. Aber nur so als prinzipielle Beobachtung auf Zombie-Filme und Serien. Immer brennt es überall sofort. Das finde ich nur interessant. Was ich cool fand an dem Film ist, so ungefähr zu dem Zeitpunkt sind wir jetzt, es gab so ein U-Boot, das sah aus wie ein Schwertfisch.
Die Nautilus. Allgemein, die ganzen Namen sind aus irgendwelchen Büchern halt.
Ja.
Das hat mich auch ein bisschen verwirrt.
Nee, das ist, weil der
Mangaka, halt so der super wollte, deep oder wie?
Ja, der wollte sich intellektuell fühlen. Okay. Das merkst du die ganze Zeit. Der wollte sich.
Weil ich habe auch geguckt, was ist das für ein Buch, worum geht's und alles.
Dann sind irgendwelche Leute angeblich Russen oder damit die einen coolen Namen von irgendeinem russischen Autoren haben.
Na gut, dass da Russen sind, ist jetzt nicht das Problem. Doch, ja, dass die das Watson ist, und nee, Frankenstein und dann kommt dann noch Sherlock Holmes und auf einmal noch. Ganz wer anders.
Und dann sind aber welche Russen, die aber nur Japanisch sprechen, wie Japaner aussehen und nie irgendeinen Bezug zu Russland haben, außer dass gesagt wird, er ist Russe und er hat so einen russischen Schriftstellernamen. Denke ich mir, was ist denn das für ein Quatsch? Also ist Zombie 100, die Deutsche ist noch richtig deutsch. Und nee, das stimmt auch nicht. Aber du weißt ein bisschen, was ich meine. Warum wird gesagt, der ist aus dieser Nation, wenn es für uns als Zuschauer eigentlich alles Japaner sind? Auch wie in der Darstellung von den Klamotten von allen.
Er war blond.
Ja.
Das ist schon genug, glaube ich, im Anime-Spektrum.
Ja, aber.
Ich weiß auch, wie das läuft.
Ja, ich weiß noch nicht. Es kam mir so, ich will mehrere Kulturen zeigen. Mir reicht nicht, wenn es Japaner sind. Und, aber eigentlich sind es alles Japaner. Und dann, auf die, dann wird irgendwo in Afghanistan im Labor sind dann irgendwelche Zombie-Wächter, das sind dann auch Samurai. Warum sind da denn nicht irgendwelche afghanischen krassen Wächter?
Nee, das war auch in Japan. Das
ah, okay, Labor. Aber das dachte ich mir. Und auch in der Samurai-Szene dachte ich mir, dann führen da zwei, der Kampf war sogar cool, da war so ein Typ, der hat
ja,
mit so Augenbrauen nice. Das Rock Lee und Guy, die würden die beneiden. Und er hat auch immer mit seinem Schwert so geil gekämpft, hat immer
ging schon ab.
Der hat immer so diese hohen ich kann das ja, nicht.
Und die sind halt in so einem Zwischenbossraum, wo so zwei riesen ja. Samurai-Orks-Zombies halt jetzt auf die zugehen.
Ja, und
da gibt's halt Action.
Da habe ich, das ist wieder ein Kritikpunkt am Film, denn besiegen die in einem übelst kranken Kampf diese Zombies und dann, das ist für den Zuschauer nicht los, Statistengruppe B bitte. Und dann rennen so 30 Zombies in den Raum und die müssen wieder wegrennen. Und ich denke mir, es hätte so jetzt nicht wir hatten doch gerade schon die Action-Szene mit den Samurai-Zombies. Warum denn direkt die nächste Action-Szene? Die bringt mir nichts. So, allgemein, dieser Film zieht sich so lange. 2 Stunden Leid.
Ich finde halt, bis zu diesem Zombie-Labor gab es wenigstens noch mal ein bisschen Action, aber danach wird es ganz konfus, finde ich. Weil dann tritt dieser komische eine auf den Plan und ab da katapultiert sich der Plot, wer da welchen Plan halt noch mal so viel mehr nach vorne. Das war richtig nervig.
Ja, es wird auch die ganze Zeit, dann wird so erklärt, ja, die Seele hat 21 Gramm, die Seele hat 21 Gramm und dann wir müssen erforschen, wie man die Seele erschaffen kann. Dann wird erstmal die Seele die ganze Zeit nur übertragen. Also so funktioniert das nicht. Also Diebstahl ist nicht...
Ist auch wieder so ein Störsender.
Das ist so, wie wenn ich dir jetzt deinen Computer klaue und dann draußen hingehe und pose, ich habe diesen Computer erschaffen. Nee, hast du nicht, du hast sie geklaut von wem anders. Und so wollen die hier Seelenerschaffung teilweise erklären. Ja, wir klauen von anderen die Seelen. Also zumindest am Anfang. Und dann gibt es natürlich den großen Knopf der Seele. Es ist einfach ein Knopf. Und da wird auch nicht erklärt, was der Gedanke dahinter ist, der philosophische. Wenn wir da jetzt drauf drücken, hat Frankenstein rausgefunden, dann kommt nämlich die Seele. Und überhaupt, der Antagonist sieht aus wie ein Alki-Weihnachtsmann mit einem Wutproblem. Also True Story, es sieht einfach aus wie ein richtig, wie der Weihnachtsmann. Also ich fand es ganz furchtbar, das Ende. Weil am Anfang, das ist so einfach.
Den meinst du jetzt den Bösewicht?
Ja.
Den einen.
Ich fand das alles so schlimm. Am Anfang war, fand ich es cool. So als wirklich auch den Anfang. Wenn du denkst, es ist cool philosophisch. Die wollen so Ghost in a Shell mäßig sein, aber sind's nicht.
Ja, vor allem ist es viel zu viel. Alle 2 Sekunden kommt irgendeine andere These und der labert irgendwas. Und deswegen mache ich jetzt diese Weltuntergangsszenario und ja. Hintergehe dich. Aber nein, ich mache ja, oder ich will mein anderes machen.
Ja, auch andauernd.
Und dann gibt es 4 Parteien und keine Ahnung.
Dieses pseudodiepe Gelaber. Was ist die Seele, dies, das? Naja, anscheinend der Knopf da.
Ja, dann ändern sie es 3-mal und ja. Dann wird noch irgendwer wiederbelebt.
Ja, und andauernd, und dann am Ende, ich spoilere auch den Twist, ne?
Dann und irgendwann ist einfach alles grün. So am Anfang sah es noch ein bisschen okay aus, so ein bisschen grüne Lichterakzent und irgendwann ist einfach nur alles grün.
Und dann gibt es 2 After-Credit-Scenes, wo die erste noch der Twist sein soll, er macht sich selber vielleicht zum Zombie, weiß man es oder nicht, wie es ausgeht. Und dann, ah nee, doch, man weiß es, weil wir sehen ja noch eine After-Credit-Scene. Und dann rennt er da normal rum. Und dann ist er auch kein Zombie, dann sieht man auch seinen Kumpel nicht. Jetzt ist er einfach der beste Homie von Sherlock Holmes.
Ja, das meine ich.
Ey, das war ein Kackfilm. Also, da hat einer sich aufgeschrieben, ich möchte in diese Länder reisen, ich möchte diese Namen erwähnen, ich möchte irgendwelche philosophischen Thesen, aber nichts wird zu Ende gebracht, nichts wirkt durchdacht. Dann auch nicht
zusammenhängt.
Es wird gewürfelt. Also, das ist wirklich einer der schlechtesten Anime-Filme, die ich je gesehen habe. Und ich nehme mir in diesem Podcast immer vor, mir Anime-Filme zu gucken. Aber so eine Filme zeigen mir, warum ich immer mehr bei Serien
war. Was echt schade ist, weil der sah halt echt vom Look und so. Ja, fand ich, hätte man echt viel draus machen können.
Also du musst dir, also weiß nicht, wenn du so tief philosophisch bist, vielleicht funktioniert das nicht für einen 2-Stunden-Film. Vielleicht ist eine Serie da besser.
Schon hin.
Obwohl, das stimmt auch nicht. Der erste Ghost in the Shell, oder nee, der zweite.
Muss ich halt auf was fokussieren und nicht alles machen ja. Wollen.
Und da, vielleicht fokussier dich auf eine These zur Seele und nicht alle 5 Minuten auf eine neue und nichts. Immer wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt sollte was erklärt werden, wird lieber eine neue These aufgemacht, neuer Charakter gezeigt oder sie reisen irgendwo hin. Und am Ende ist auch noch beschissen, da sprengt sich einer in die Luft, um die Gruppe zu retten und rennt am Ende mit einer Kippe raus ohne einen Kratzer. Obwohl das Gebäude über ihm zusammengestürzt ist. Für, natürlich, wir brauchen ja ein Happy End. So, das funktioniert ja sonst nicht. Also, ich weiß nicht, dieser Film hat mir nichts gesagt, nichts gegeben, nichts gemacht, außer 2 Stunden meiner Zeit zu klauen. Außer, das muss ich sagen, visuell sah es teilweise ganz cool aus, auch der Soundtrack war cool. Aber die Story war eine...
Ja, das sind auch die Sachen, die ich da mitnehme. Die Story, nee.
Ich habe auch geschrieben, das ist einer der größten Punish-Showdowns, die ich jemals gesehen habe.
Was für ein Punish?
Ein Punish-Showdown. Also, ich finde es halt Panne alles.
Ach, Panne.
Ich finde es Banane.
Panne.
So, und zwar alles, nichts wird mehr als mit einem Satz und einem Robot. Am Ende gibt es ein riesiges Robo-Gehirn in einem Glas mit einem USB-Stick. Quasi.
Eigentlich wie bei Fallout.
Ja. Das ist,
es gibt so riesige Rechenmaschinen und das ist immer so ein Gehirn.
Und andauernd wird, verrät einer den anderen und ist ein Doppelagent ohne, du kennst ihn gar nicht, du weißt gar nicht so richtig, auf wessen Seite er ist. Okay, dann ist der jetzt anscheinend auf einer anderen
das
Seite.
Das meine ich, selbst bei den Nebencharakter hier, der Haudegen, da weißt du auch irgendwie, okay, für wen arbeitet er eigentlich so? Er macht aber nur irgendwelche Sachen.
Und am Ende spielt der Weihnachtsmann noch Orgel und erzählt irgendein Zitat.
Die Secret Apparatur am Ende war auch einfach erstmal eine Orgel. Das hatte mich bei den anderen Versuchen immer gefehlt. Die böse Orgelmusik.
Ja, ey, das war ein Quatsch. Wenn, also da guckt lieber den Cabaneri-Film ohne die Originalserie gesehen zu haben, da hat man mehr Spaß bei. Vor allem am Anfang war es so cool, weil sie so sehr sich Zeit nehmen für die Technik. Es gibt die Corpse-Engineer und die Necrowave, diese
Lochkarten. Sieht man halt in den einzelnen Gesellschaftsschichten, was verändert das mit den Arbeitskräften, genau, oder Militär, was ist das jetzt? Was heißt das, eine Schlacht dann überhaupt noch?
Ich hasse das richtig, wenn ich so gehypt bin am Anfang und am Ende so wütend. Das war bei Babylon auch so, bei der Serie.
Ja.
So, und weiß nicht. Also wirklich, guckt das nicht. Dann guckt lieber Zombie 100, guckt Undead Unlucky, guckt auch lieber Cabaneri, guckt sogar lieber Zombieland Saga.
Selbst ja, da gibt es vier andere Vorschläge, die alle besser sind.
Ja, guckt lieber High School of the Dead. Doch, ja, dazu stehe ich. Guckt lieber High School of the Dead als Empire of Corpses.
Habt ihr am Ende des Tages mehr von.
Ja, so, das ist, und um nochmal am Ende abzuschließen, Zombie 100 und Undead Unlucky, damit wir nicht mit einem Rant aufhören, sondern mit wirklich Empfehlungen. Ja.
Und also Zombie 100 wusste ich, dass das cool wird, habe ich aber irgendwie nie geguckt. Undead Unluck war ich eher skeptisch, aber hat mich dann auf jeden Fall, so Folge 5 auf jeden Fall geguckt. Und ab da war ich dann drin. Und ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Ich schätze mal halt das Special und dann vielleicht eine Staffel oder so.
Ja, ich hatte da, kann ich nur einen Gedanken, den ich vorhin vergessen habe. Mich hat Undead Unluck so ein bisschen, das war für mich das, was Neon Genesis Evangelion gern wäre.
Es gab so viele Neon Genesis auch Elemente. Allein wie sie da sitzt, wie Gendo, dann diese ganze Base, wie die hochgefahren wird und alles. Und ich find,
klar, der ist
selbst das inspiriert. Farbschema.
Da, so, das ist das Neon Genesis Evangelion, wie es mir gefällt. Ja. Hat er nicht gesagt. Okay.
Die haben echt gute Sachen halt genommen. Auch wie das, ich sag mal, diese Fahrstuhlszene. Das war eigentlich auch 1:1 Evangelion-Shot.
Ja. Und ich glaube, damit wäre es für diesmal und auch für unsere Horrorreihe dieses Jahr.
Genau, dann haben wir vier schöne Specials.
Nächstes Jahr mal gucken, ob wir wieder vier machen oder eher zwei. Mal gucken, ob, was sich anbietet.
Je nach Thema, ja. Ich könnte mir halt vorstellen, irgendwann nochmal eine Zombie-Folge zu füllen. Müssen wir halt noch ein bisschen scouten.
Auf jeden Fall ganz viel Demon Hunting wird nächstes Jahr Halloween kommen. Ganz viel
Demon, da gibt es auch sehr viel.
Ja, ansonsten würde ich sagen, bis nächstes Mal. Kampai.
Kampai. Wake up on the lays on the sun. Hey!